So, es ist wieder Podcast-Zeit. Nach der Gamescom war ganz schön anstrengend. Ich habe so ein bisschen fast ein Podcast-Hangover. Weißt du, wenn du so viel podcastest und dann irgendwann denkst du so, oh, naja, haben wir ja jeden Tag gepodcastet.
Mir ging es tatsächlich auf der anderen Seite ähnlich, mit dem Podcast ja angehört. Und nach dem dritten habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, so, jetzt ist aber auch mal gut.
Ja, jetzt muss dann auch erstmal, braucht man erstmal eine Pause vielleicht. Und die Pause habe ich ja jetzt gehabt. Und jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen, ja, jetzt, wie sagt man, stehe ich wieder voll im Saft, sagt man, glaube ich, ne? Stehe ich wieder im Saft, im Podcast-Saft.
Stimmt, man sagt, man steht im Saft. Ich dachte erst, stehst im Leben, aber das ist nochmal was anderes, aber ja.
Und dann habe ich vor allem auch festgestellt, dass man, auch wenn man zu Hause ist und man verfolgt die Gamescom-Geschichten sozusagen mit, dann kriegt man auch viel mehr mit, als wenn man selbst vor Ort ist. Weil da siehst du halt immer nur irgendwelche kleinen Fragmente dieses riesigen Event-Monstrums, was ja die Gamescom ist. Und von zu Hause kann man das alles irgendwie so ein bisschen besser selektieren.
Ja, wobei du zu Hause, glaube ich, so einen kaleidoskopartigen Blick hast. Also hast ganz viele einzelne Fragmente und alles wirkt auch so ein bisschen anders, weil es ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln gedreht ist. Aber wenn man vor Ort ist, also ich war ja einmal da, dann hat man so diese eine Linie, also diese eine Narration, du gehst halt hin und kommst an und erfährst es halt. Das hast du halt zu Hause nicht. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Also meine Freundin zum Beispiel war ja dieses Jahr auf der Gamescom und die meinte auch, sie hat sich gar nichts angestellt, hat auch nichts gespielt, wo ich dann auch dachte, warum machst du das? Und dann meinte sie aber, es geht ihr um das reine Erlebnis. Und das Erlebnis hast du halt zu Hause anders.
Ja, das stimmt. Ich werde das auch, nächstes Jahr habe ich mir überlegt, mache ich das auch ein bisschen anders. Dann mache ich es nämlich so, dass ich also da versuche ich gar nicht erst in die Entertainment-Hallen zu gehen. Wenn dann schon, dann gehe ich dann nur mal spazieren in den Entertainment-Hallen. Aber ansonsten werde ich dann am Mittwoch wirklich irgendwie hauptsächlich mir ein paar Termine legen für Sachen, die ich mir anschauen möchte, die ich interessant finde. Und dann vielleicht auch mal in der Indie-Arena vorbeischauen. Und ansonsten, donnerstags der Kongress und freitags dann, ja, kann man noch ein bisschen auf der Messe spazieren gehen, kann sich vielleicht auch noch mal ein, zwei Sachen dann zusätzlich anschauen oder so. Aber ich finde es auch wichtig, das dann so ein bisschen zu entschleunigen. Ansonsten läuft man dann so rum, ist dann quasi von einem Titel zum nächsten und dann saugt man alles auf und dann schnell podcasten. Ich finde das schon wichtig, auch ein bisschen Entschleunigung vielleicht. Entschleunigung auf der Gamescom. Müssen wir vielleicht, wenn wir unseren Podcast bis dahin durchhalten, ne, können wir nächstes Mal Vor der Gamescom können wir noch so ein paar Tipps, so Entschleunigungstipps für die Gamescom. Vielleicht so Morgen-Yoga oder sowas.
Aber gibt es denn eigentlich irgendwelche Rückzugsräume? Also ich weiß, es gibt diese Gebetsräume, aber gibt es eigentlich sowas wie ein Entspannungszelt, wo auch einfach mal nichts ist?
Ja, also für Normalbesucher eigentlich weniger. Es gibt diese Außenbereiche immer zwischen den Hallen, da kannst du halt einen Bratwurst kaufen.
Ja, aber, also die sind ja auch eher stressig. Also ich war da mal und das war so ein hinterhofartiges Gebilde und dann stehst du da irgendwie und da sind da ganz viele Leute und dir pratzt irgendwie die Sonne auf den Kopf. Und das ist ja auch kein Ort, wo man irgendwie die Übereinkunft hat, dass man da jetzt irgendwie auch mal ruhig ist. Ich kenne das halt von Festivals zum Beispiel, dass du da ein Zelt hast, wo du halt auch einfach hingehst und schweigst und halt irgendwie entspannen kannst und auch einfach mal irgendwie ausruhen kannst und es halt irgendwie klar ist, da kommt nicht irgendwie ein Betrunkener um die Ecke und brüllt irgendwie, keine Ahnung, den Namen seiner Lieblingsmannschaft oder so, sondern da kannst du dann mal entspannen.
Als normal sterblicher Besucher glaube ich fast nicht. Als Pressemensch oder als Business-Besucher geht es schon, weil da hast du ja einen Business-Bereich, in dem ist es generell wesentlich leerer, wesentlich ruhiger und da hast du halt auch irgendwie so eine Außenlounge, so einen Biergarten, könnte man sagen, auf dem halt so irgendwie ganz gemütliche Sitzgelegenheiten sind und sowas. Und da ist noch so, wenn man in diesen Business-Bereich reinkommt, sind halt auch dann immer so Massagepersonen, die da stehen. Ne? Die bieten eine Massage an, das kostet aber Geld, muss man vorsichtig sein. Das ist nämlich sehr verlockend, gerade wenn man den ganzen Tag einen Rucksack trägt und denkt man sich so, oh, und jetzt schön eine Massage. Ne? Und dann ist das so zack, 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 hier 15 Euro. Na gut. Okay, aber Gamescom ist, glaube ich, jetzt damit abgeschlossen. War genug Gamescom jetzt für dieses Jahr. Nächstes Jahr dann wieder. Jetzt erstmal Intro-Musik. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zum Pixeldiskurs Podcast Episode 11. Ihr hört uns jeden Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. wie ihr wollt. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt ihr abonnieren, könnt ihr kommentieren, könnt ihr feedbacken, könnt vor allem auch 5-Sterne-Wertung geben. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas bekommen haben, jemals. Und das Thema der Woche diesmal ist Gamification. Und der Grund, warum wir über das Thema Gamification sprechen, ist, weil mir gegenüber, also mein Name ist Stefan Simon, habe ich gar nicht gesagt, und mir gegenüber sitzt Tobias Klöß. Hallo.
Hallo.
Du hast diesmal das Thema mitgebracht, weil du bist jetzt quasi als Co-Host an Bord. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, du warst vor ein paar Episoden schon mal als Gast hier. Und
ja, ich glaube bei der vorletzten.
Ja, die Gamescom ausgeschlossen.
Genau, also das lief ja außerhalb der Reihe.
Und dann ist es vielleicht ganz gut, ich weiß nicht, ob das jetzt alle Leute unbedingt gehört haben, die uns regelmäßig folgen. Möchtest du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich glaube, das war auch eine relativ chaotische Sendung. Also ich war ja als Gast da und bin irgendwie von einem Termin zum anderen gehetzt und dann noch kurz hier rüber und habe dann gedacht, ach, machst du mal zum Beispiel das Quiz, moderierst das mal an.
Hat gut funktioniert, ja.
Ja, ein Chaos vor dem Herrn. Ja, wer bin ich? Ich bin Tobias Klöß, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe mir überlegt, anstatt nur diese klassischen Fakten zu erzählen, mache ich eine Mischung aus Fun Facts und anderen Dingen. Also ich studiere hier in Marburg nicht Medienwissenschaften wie der Stefan, sondern ich studiere ein anderes Fach. Ich mache den Master in Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Das kann sich aber ja vielleicht ganz nett ergänzen oder...
Auch nicht.
Oder auch nicht. Stefan hat mir aber einen breiten akademischen Background attestiert. Ich hoffe, das kann ich einhalten. Aber ansonsten spiele ich, glaube ich, Games, seitdem ich 8 bin. Ich glaube, da habe ich einen Gameboy bekommen und danach habe ich einen Super Nintendo. Also ich bin noch Gamer der letzten Generation oder vorletzten Generation, so 90er. Habe ich aufgewachsen mit. Und aktuell spiele ich The Last of Us und habe mich entschieden, momentan einen Joel-Gedenkbart, falls es dir noch nicht aufgefallen ist.
Ah, deshalb ist dein Bart auch so jetzt so ausrasiert hier so ein bisschen, ne?
Nee. Der wächst so.
Der wächst so?
Ja.
Also man muss sagen, Tobi hat gerade so ein, also so ein, wie nennt man das? So, wie so ein Kastenbrot. Hm?
Ja.
So, so ein bisschen wie Stefan Raab, nur in voller und an den Wangen hoch noch. Ja. Stefan Raab hat doch auch so einen Kasten.
Ja.
Ein Kastenbart, ja, aber nicht so dünn.
Stefan Raab sieht das aber...
Da finde ich, sieht das unangenehm aus, weil der so dünn ist.
Ja.
So ein ganz dünner Bart. Aber warte. Du hast das Stichwort gesagt.
Bart. Stefan spielt den Bart-Song. Absolut.
The Last of Us. Gut, ne? Gleich bei der GEMA erstmal richtig beschweren.
Das hätte ich mir auch gedacht.
Ich weiß nicht, ob man das darf. Keine Ahnung, das war so eine schlechte Interpretation.
Ja, waren ja auch nur 5 Sekunden. Du hast ja letztens schon festgestellt, eben, wenn man Sachen nur so ganz kurz
eigentlich. Eigenhändig hier gespielt, ja? Alles live und in Farbe. So ist das bei uns.
Genau, ansonsten, ich würde gerne einmal Synchronstimme in einem Videospiel sein, habe ich mir überlegt. Und Stefan kenne ich jetzt schon seit... den wir so 14, 16 sind.
Ja, 14, 15, 16, irgendwie so, ja. 15, glaube ich.
Ja, wir haben uns sehr lange mal beim Konzert kennengelernt.
Sehr lange, ja. Sehr, sehr lange.
Genau, und Stefan kennt mich noch irgendwie von anderen Projekten, die wir gemacht haben. Es fühlt sich ein bisschen an, wie nach Hause kommen tatsächlich auch.
Jetzt nochmal wieder so ein Projekt irgendwie.
Ja, ich habe letztens noch zu dir gemeint, oh Mann, ich weiß nicht, was irgendwie jetzt als nächstes passiert. Ich sehe es schon kommen. Am Ende schleppst du mich wieder in irgendein Projekt rein.
Du schleppst mich doch immer in irgendwelche Projekte.
Und dann sitze ich auf einmal wieder hinter irgendeinem Mikrofon, hinter einer Gitarre oder sonst irgendwas.
Ja, ja. Hallo? Genau so ist es jetzt.
Genau. Und ansonsten, meine Lieblingsobstspeise ist die Banane. Ja, so stellt man sich doch vor, oder nicht?
Ja, Obstspeisen sind immer wichtig.
Stefan, was ist deine Lieblingsobstspeise?
Eine Lieblingsobstspeise, würde ich sagen, ist... ganz klassisch. Also eigentlich mag ich Obstsalat mit allem möglichen gemischt. Ich mag das, wenn sich die Geschmäcker so vermischen. Gerade wenn Ananas dabei ist und die Ananas, die restlichen Obst, so eine so richtig schön Melone, so eine Melone, Melonenstück, das aber getränkt ist in so Ananassaft. Das finde ich gut. Gibt's so hier bei, was weiß ich, Tegut und den ganzen Supermärkten, gibt's immer so diese vorgefertigten Obstsalate. Das ist so meine Fructosequelle.
Ich mag das nur, wenn ich das selber gemacht habe. Weil sonst ist es meistens sehr zuckrig und schmeckt nicht so gut. Aber selbstgemacht So mit Nüssen noch dazu, das ist schon gut.
Aber du spielst im Moment The Last of Us.
Genau, dazu wollte ich nämlich jetzt als nächstes überleiten, genau. Wenn wir kurz über Obst gesprochen haben. Mhm. Da ist mir auch jetzt schon aufgefallen, es gibt relativ viele Tierbilder an der Wand. Ist dir das mal aufgefallen?
Tierbilder in The Last of Us? Nee, mir sind nur die... Ach, warte, das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht ist es ein Spoiler. Ja, du bist noch nicht durch. Bist du schon durch?
Oder nee, was? Ich bin noch nicht durch. Ich bin gerade auf dem Weg... Also ich bin gerade kurz hinter dieser Brücke, der goldenen Brücke, und als nächstes muss ich, glaube ich, zu so einem Turm
rüber. Ach, also bist du noch...
Funkturm. Also ich bin relativ in der Mitte, glaube ich. Also dadurch, dass ich es noch nicht gespielt habe und auch mir jetzt nicht irgendwelche Prozentzahlen angezeigt habe, bin ich in der Mitte. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber ich bin quasi noch mittendrin. Aber mir sind so ein paar Sachen aufgefallen.
Zum Beispiel?
Wie gesagt, also die Gemälde an den Wänden, das sind relativ viele Tierbilder. Ich habe mich irgendwann gefragt, ob das pragmatisch ist. Also gibt es irgendwie eine Ente, Bären und so weiter, damit die nicht so viele Familien malen müssen. Also es gibt ab und zu immer mal wieder so Hochzeitsfotos oder andere Sachen, aber du siehst eigentlich relativ wenige Menschen, aber dafür Tiere. Es passt auch so ein bisschen so in diese Gesamtkonzeption mit den ganzen Pflanzen und dem ganzen so Zugewachsenen.
So die Zurückeroberung der Natur.
Ja, genau.
Also die Zurückeroberung. Die Natur erobert sich die Zivilisation zurück, sozusagen.
Genau, die Renaturalisierung der Stadt vielleicht. Ja, wobei genau. Renaturalisierung bezeichnet ja normalerweise, dass du was absichtlich machst, zum Beispiel Parkplätze an der Lahn entfernen, dann machst du Renaturalisierung.
Das lief dann leider ein bisschen anders.
Ja, genau.
Aber Tiere spielen in The Last of Us auch sowieso eine große Rolle. Da kann ich aber jetzt noch nichts weiter zu sagen, aber können wir nochmal drüber reden, wenn du durch bist.
Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keine Tiere getroffen.
Ja, spannend. Schauen wir mal.
Ja.
Ich kann da jetzt nichts mehr dazu sagen. So. Aber können wir uns noch drüber unterhalten, wenn du durch bist.
Ja. Was spielst du momentan?
Ich habe tatsächlich Journey nochmal gespielt. Das ist eigentlich ganz interessant. Wir spielen gerade beide so diese die zwei großen Meisterwerke der letzten PlayStation-Generation. Ja, The Last of Us natürlich und Journey. Weil, weißt du, du spielst auf der PS4, nehme ich an. Ich jetzt Journey auch
auf der PS4. Ja, ich spiele das HD-Remake ist das ja.
Genau, ja. Das ist auch wahnsinnig gut. Und Journey habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Wahnsinniges Meisterwerk. Ich bin jetzt kurz vor der Platin-Trophäe. Ich muss es noch schaffen, dass jemand, man wird ja immer quasi so zufällig einem anderen Spieler zugewiesen. Und ich muss es noch schaffen, dass ich mit einer Person quasi den Großteil der Reise nur mit dieser Person erledige. Das ist Teil für eine Trophäe halt.
Das ist schwierig, weil du bist ja relativ abhängig von der anderen Person, wenn die dann einfach irgendwann aussteigt und nicht mehr weiterspielt.
Genau, kannst du ja von vorne anfangen.
Ach nein.
Aber es finde ich auch okay, weil Journey ist dafür gemacht, dass man es mehrmals durchspielt, dass man auch unterschiedliche Erfahrungen mit den Spielern macht, mit den anderen Mitreisenden, die ja irgendwie manchmal sehr unerfahren sind und manchmal sehr erfahren sind. Ich bin mittlerweile schon einer von den Erfahrenen. Ich habe das ja schon sehr oft jetzt durchgespielt und habe auch so ein weißes Gewand. Ja. Mhm. Ein weißes Gewand und dann lädt sich auch dieser Schal, den man trägt, den man zum Fliegen benutzt, der lädt sich automatisch wieder auf, sodass man viel mehr fliegen kann. Und dann ist es eigentlich ganz schön, weil das, also Journey hat auch so eine ganz, also eine richtig blühende, schöne Community. Das spielen Leute schon seit so langer Zeit, obwohl das ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Und dann ist es immer noch so, dass da Leute sind, wenn du da neu reinkommst, dann triffst du immer noch Leute, die sind geduldig, die warten auf dich, die zeigen dir irgendwelche kleinen Secrets, irgendwelche Collectibles und sowas, ja. Und das schafft so ein wahnsinniges Verbundenheitsgefühl. Und das ist auch der Grund, weshalb Journey, abgesehen natürlich von der ästhetischen Brillanz, für mich so mein Comfort-Game ist. Ja, das ist, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie die Welt ist schlecht, es passieren so viele schlimme Dinge, das hat man ja manchmal, dann kann man das irgendwie gar nicht so richtig ertragen. Und dann ist Journey ist für mich immer so ein Rückzugsort, in dem irgendwie so Schönheit und irgendwie auch so eine Art, ja, so ein ganz selbstverständlicher Zusammenhalt und so eine Harmonie. Ja?
Ist das dann eine Videospiel-Meditation?
Ja, das kann man schon sagen.
Zen?
Ja, es hat schon was.
Also
es hat schon was
tatsächlich ernst.
Ja, es ist auch, es hat auch was Meditatives. Es ist natürlich von der Spielstruktur her allein schon meditativ, aber auch diese Reduktion der Kommunikation, sodass du halt nur ja pingen kannst, kurz oder lang pingen kannst. Und das sorgt halt auch dafür, da gibt's halt kein Hate Speech. So. Und da ist auch völlig egal, aus welchem Land die andere Person kommt, welches Geschlecht sie hat. Es ist alles komplett egal. Du bist einfach, es sind einfach nur zwei Reisende, die das gleiche Interesse haben. Sie wollen zu diesem Berg. Es steht ihnen eine leere, irgendwie auch seltsam bedrohliche Welt gegenüber, in der sie in gewisser Weise isoliert sind. Und sie wollen irgendwie zusammenhalten. Und dann gibt's halt Leute manchmal, die du siehst, die machen dann, sind eher ein bisschen albern und, ne, und dann kann man die auch irgendwann dann zurücklassen und kann dann irgendwie sagen, mach mal deine Spielerfahrung so, ne? Aber das hat sowas ganz Harmonisches, das kann man gar nicht richtig begreifen. Also jeder, der bis jetzt noch nicht Journey gespielt hat, muss das unbedingt nachholen. Wahnsinnig gut. Am besten PS4, da sieht die ganze Geschichte auch schön aus. Und ja, genau, Journey und Pokémon Go.
Ja, ist ja auch ein Klassiker eigentlich.
Ja, es ist auch irgendwie, in irgendeiner Form ist es auch ein Klassiker. Ja. Und jetzt will ich mal überleiten jetzt. Ich muss nur mal gerade das Mikrofon hier wieder rumdrehen. Weil wir machen ja immer hier Live-Musik. Und ich habe natürlich wieder den Jingle. Die Pixeldiskurs-Presseschau.
Sehr gut.
Wir schauen auf die Ereignisse der letzten Woche zurück, was es Interessantes gab. Und wir haben beide ein paar Sachen mitgebracht. Tobi.
Ja, darf ich direkt anfangen?
Nummer 1.
Genau, bei mir ist Nummer 1, also das ist jetzt keine Hierarchie bei den Top 5 beim letzten Mal, sondern das Erste, was gerade auch passt, was ich auch als Erstes auf meiner Liste habe, ist die Spielzahlen von Pokémon Go, sind wir nämlich direkt auch schon wieder, gehen zurück. Und zwar die Anzahl der täglichen Nutzerzahlen. Ich habe mir hier eine schöne Grafik mitgebracht, damit ich das nochmal ablesen kann. Also von 45.000, nee, 55, was ist das denn? Das ist eine, ist gar keine 1.000, das ist eine.
Eine, was auch immer das ist.
Nee, ist eine Million.
Also 1.000 Spieler, das wäre ja nichts.
Nee, Millionen, Entschuldigung, es sind 6 Nullen. 45 Millionen geht runter auf die 30. Also von Juli auf August, also ist im Sinkflug, sind die täglichen Nutzer.
Das überrascht mich erstmal gar nicht.
Nee, mich auch nicht.
Ich habe auch mehr und, also ich habe auch weniger Anreiz, es tatsächlich mal anzumachen. Mache ich das mal, dann fange ich an zu Pokémon, dann denke ich irgendwie, ruckelt das schon wieder. Und dann App beenden. Tschüss.
Nee, aber das war eine Meldung von Bloomberg.com und die hatten die Zahlen von Apptopia bekommen. Und also mich hat das auch nicht überrascht, weil ich dachte mir halt als am Anfang, weil ich kann es ja nicht spielen, weil ich habe nur iOS 7 und du brauchst mindestens iOS 8, also ich müsste mir ein neues Handy kaufen, heißt es. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das ist jetzt irgendwie gerade der Hype, so es wäre auch schön jetzt irgendwie gerade mit dabei zu sein, so als Event, aber warte erstmal ab, was da draus eigentlich wird, so weil vielleicht ist das Ding auch morgen wieder rum und dann hast du es halt verpasst, aber dann so, dann lohnt es sich auch nicht, da jetzt noch groß einzusteigen und jetzt irgendwie aus dem Affekt heraus irgendwie Kredit bei der Bank aufzunehmen, um sich ein neues Handy zu kaufen. War dann da wenig sinnvoll. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil es gab auch Kommentare, dass jetzt eigentlich der entscheidende Zeitpunkt wäre, neue Features einzubauen oder halt neue Pokémon. Also neue Pokémon würde ich, glaube ich, relativ...
Das ist noch zu früh. Für neue Pokémon ist noch zu früh. Das
genau,
Spiel ist noch zu unausgereift dafür.
Erstens das und ich würde mal halt denken, das ist so auch so ein bisschen platt so. Hm. Also weil eigentlich das, was ja fehlt, ist mehr so Sachen wie, dass du die Pokémon kannst ja bis jetzt noch nicht tauschen und du kannst ja auch noch nicht gegeneinander kämpfen, so dass man das eher mit einbaut, weil das sind eigentlich so diese Kern-Features, die man eigentlich braucht, damit man mehr Spaß hat, so einfach mehr Content. So ein bisschen wie bei Assassin's Creed, einfach mehr Federn.
Wenn du vor allem auch ein bisschen erstmal so eine Sache wie zum Beispiel eine Freundesliste, bei der du Leute irgendwie per Telefonnummer adden kannst. Und dann kannst du irgendwie sagen, auf was zeigst du jetzt? Deine Flasche?
Die Flasche, danke.
Ah, okay. Und dann kannst du zum Beispiel eine Freundesliste haben in der App und dann kannst du irgendwie Leute per Telefonnummer adden oder sowas, ja, so wie ähnlich wie das ja bei WhatsApp oder was hier auch läuft. Und dann kannst du irgendwie mit den Pokémon tauschen und kannst auch kämpfen, wenn du die auf der Straße siehst. Sowas wäre gut.
Ja, oder dass du angezeigt bekommst, wo deine Freunde gerade sind. Also es gibt bei, also ich kenne das bei iPhone zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei Android geht, dann kannst du dir anzeigen, wo deine Leute gerade sind. Und es wäre ja lustig, wenn du gerade unterwegs wärst und dann sagen könntest, hey, ich bin gerade da und da. Dass man sich nicht unbedingt verabreden muss, aber wenn man weiß, der andere ist gerade in der Nähe, dann gehe ich da gerade irgendwie vorbei. Wobei, datenschutzmäßig ist es vielleicht auch wieder schwierig, aber so einfach mal ins Blaue geraten. Aber nee, mich hat es auch nicht verwundert.
Nummer 2. Das ist eigentlich, nee, eigentlich ist es gar nicht meine Nummer 2, sondern es fällt mir nur gerade dabei noch ein, dass bei No Man's Sky war das ganz, ganz drastisch. Der Rückgang der Spielerzahlen. Am PC 90% Spielerrückgang von irgendwie 200.000 irgendwas auf irgendwie 20.000 irgendwas. Also ganz drastisch sind da die Spielerzahlen abgefallen. Das ist tatsächlich, also hat furchtbar eingeschlagen mit den Verkäufen und dann rapide abgenommen, ja. Sodass das jetzt eigentlich wirklich fast ein kleines Spielchen ist irgendwie, was überhaupt nicht von so vielen Leuten mehr gespielt wird. Und das zeigt halt auch wirklich die Problematik dieses Hypes, über die ich ja schon häufiger hier gesprochen habe, ne? Aber das war eigentlich gar nicht meine News. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, wenn jetzt schon mal No Man's Sky, dann mache ich das auch eigentlich, wollte ich das nicht mit reinbringen, aber es gibt ein ganz schönes Video, das fand ich sehr überzeugend, Eurogamer.net, heißt Why I'm Not Sticking with No Man's Sky und ist von Johnny Ciodini. Und der macht einen ganz interessanten Punkt, das ist sozusagen die Quintessenz dieses Videos, dass eben es bei No Man's Sky ein Problem gibt an dieser Schnittstelle zwischen prozeduraler Generierung, die sozusagen das ganze Universum erschafft, aus also vordesignte Fragmente, die dann das ganze Universum irgendwie ausmachen und in unterschiedlichen Kombinationen zusammengebaut werden, und dem, was man so als emergente Spielerfahrungen bezeichnet. Nämlich, dass sozusagen interessante spielerische Situationen aus dem zufälligen Zusammenspiel der einzelnen Faktoren zustande kommt, ja? wo quasi eigene Erfahrungen daraus entstehen, wie du mit der Welt umgehst. Ja? Bei Minecraft zum Beispiel kann man solche emergenten Erfahrungen relativ häufig finden. Auch in vielen MMOs, wo es irgendwie das zufällige Zusammentreffen von Spielern, auch in Journey beispielsweise, ja? Je nachdem, wie man auf wen man trifft. Und Johnny Ciodini sagt eben, dass diese prozedural generierten Objekte wie jetzt, also Pflanzen, Tiere, die Geografie, das Wetter, alles Mögliche, das ist für sich alles irgendwie schon eindrucksvoll, aber es existiert halt nur für sich. Und diese einzelnen Objekte, die interagieren nicht miteinander. Die klingen in keiner Harmonie. Und deshalb wirkt das Spiel so seltsam leer und so isoliert. Das ist, war sein Punkt. Also sie bringen einfach, also diese prozedurale Generierung von No Man's Sky bringt keine emergenten spielerischen Momente hervor. Du bist dran. Nummer 3.
Ja, weniger eine News, aber Teil der Presseschau. Es gibt einen wunderbar angenehm klingenden und sehr spannenden und aber dabei gleichzeitig unaufgeregten und aber auch kritischen Beitrag von...
So viele Adjektive.
Ja, weil, also ich habe mir das angehört und ich habe es mir zweimal angehört, also weil zwischendurch war es mir... bin ich nicht ganz hinterhergekommen, aber ich habe es so nebenbei gehört. Und zwar von Daniel Ziegener von superlevel.de gibt es eine neue Folge
AFK. Superlevel mal wieder.
Genau.
Superlevel. Wir müssen die immer mal wieder erwähnen.
Ach so.
Superlevel.
Müssen wir?
Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ganz zufällig drauf gestoßen über mein Feedly, wo ich nämlich ein paar Sachen abonniert habe. Und Daniel Ziegener berichtet von einem Game Jam der Bundeszentrale für politische Bildung. Und zwar haben sich da 2 Tage lang SpieleentwicklerInnen und Medienpädagogen und PädagogInnen zusammengesetzt und über Spieleideen nachgedacht, die sich um das Thema Flucht herumdrehen. Und dabei kann man auch wunderbar ein Stück einfach mal kennenlernen, was ist überhaupt ein Game Jam? Ich kannte Game Jam auch nicht, habe es dann nochmal gegoogelt und bei Wikipedia gefunden. Oh,
Game Jam ist eigentlich relativ bekannt, so diese, ja, so wie du halt Musik jamst, so, ne?
Genau,
jammen das halt die Leute sich auch, Spiele zusammen quasi.
Genau, ich kannte es aber noch nicht. Und im ersten Tag haben sie halt einfach erstmal Ideen gesammelt und dann am zweiten Tag haben sie dann wild herumprogrammiert und es sind ganz viele Spieleideen und Spiele entstanden. Aber Daniel hat zum Beispiel auch den kritischen Blick darauf, wo ist eigentlich die Perspektive der Geflüchteten? So, weil bei dem Game Jam dann natürlich keine, oder was heißt natürlich, dann leider keine Geflüchteten vor Ort waren, die sich beteiligt haben, sondern es war dann eher ein Blick über Flucht und Geflüchtete. Aber da sind ein paar ganz spannende Sachen entstanden, zum Beispiel ein Spiel, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber der Name war quasi der Name eines Geflüchteten aus Syrien, ein 16-Jähriger, und du kommst quasi in die Rolle, dass du Briefe oder also Nachrichten von der Person bekommst, die dann zum Beispiel, also das Spiel wird dann zum Beispiel in der Klasse eventuell eingesetzt, dann bekommen die Schüler quasi Briefe und Nachrichten zum Beispiel, dass es eventuell helfen würde, irgendwie Care-Pakete zu bekommen oder dass sie halt da irgendwie teilweise nicht versorgt werden, aber manchmal bekommen sie halt so Pakete, dass die Schüler dann in der realen Situation auf die Idee kommen, hey, wir könnten irgendwie Sachen zusammenpacken oder wie können wir jetzt irgendwie Personen helfen, also irgendwie gelebt Solidarität üben. Ist ganz spannend.
Wir machen auch natürlich immer, das ist klar, die Links, die wir ansprechen und die Sachen, die wir in der Presseschau behandeln, die sind alle in den Shownotes auf pixeldiskurs.de dann vorhanden. Falls ihr euch also da nochmal was noch mal nachlesen wollt, den Link zu dem Game Jam, inklusive wahrscheinlich auch der Spielchen, die man dann wahrscheinlich ausprobieren kann.
Genau, nehme ich also mal an. Man kann es nachhören.
Nachhören, okay. Und dann kann man, könnt ihr auf pixeldiskurs.de gehen und dann könnt ihr euch das anschauen. Nummer, was war das jetzt? Vier.
Ja?
Nummer vier. Okay. Eine Meldung habe ich noch mitgebracht. Nein, es ist keine Meldung, es ist ein Bericht, ein ganz interessanter sogar. Und zwar von der pcgames.de. Ja? Es ist irgendwie auch schon mal in der Printausgabe erschienen, aber jetzt ist dieser Artikel, das ist special bei denen auch online. Und zwar ein VR-Ausblick. Liebe und Sex in Zeiten der virtuellen Realität. Ja? Der Virtual Reality. Von Manuel Fritsch, Benedikt Plass Flessenkämper und Wolfgang Fischer. Und in diesem Artikel geht es quasi darum, also mal sich anzuschauen, wie eigentlich, welche Rolle Pornografie und irgendwie, ja, so Techniken für so Sex-Chats und sowas spielt bei VR. Und da, ich fand deren Punkte ganz interessant. Ich habe auch das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, während einem der Gamescom-Casts, dass mich das mal interessieren würde, das auch mal auszuprobieren, einfach mal um zu wissen, wie das ist. Eine VR-Brille habe ich jetzt schon ein paar Mal auf dem Kopf gehabt, aber Pornografie gab es da auf der Gamescom natürlich nicht zu sehen. Da ist nämlich deren erster Punkt ist quasi, dass also Pornografie seit jeher natürlich irgendwie technologische Entwicklungen maßgeblich beeinflusst, ja. Bei der VHS-Kassette, bei der DVD war das so, die waren so prägnant, weil es halt, oder waren so dominant, weil es eben Pornos darüber vertrieben wurden und sie dadurch einfach zugänglich waren. Und es gibt eben schon Versuche durchaus, dass also jetzt dann das Pornodarsteller und Darstellerinnen aufwendig gescannt werden und sozusagen als virtuelle 3D-Avatare nachgebildet werden. Die bewegen sich aber scheinbar noch nicht, sondern die kann man sich dann nur anschauen. Das wäre sozusagen also wirklich jetzt 3D-Modelle, ja, mit denen man dann auch, wenn es denn technisch funktioniert, interagieren könnte. Wobei da natürlich das große Problem des Uncanny Valley besteht, weil da kommt es ja nochmal, bei der Pornografie kommt es ja gerade genau auf die Glaubwürdigkeit von Mimik und Gestik und Körperbewegungen an. Viel stärker noch als in Spielen und Animationsfilmen generell. Und da habe ich das Zitat mitgebracht. Die Körper, so perfekt und realistisch diese auch bereits aussehen, wirken nicht lebendig. Man kommt sich ein wenig vor wie bei einem Besuch in einem Wachsfigurenkabinett, in dem der pubertäre Sohn des Nachtwächters alle weiblichen Figuren entkleidet und in unzüchtigen Posen drapiert hat. So ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Versuche. Es gibt Versuche mit, also fand ich ganz interessant, so einem 3D-Avatar, wie nennt man das? Ein Spiel ist es eigentlich nicht, so ein pornografisches Erlebnis. Und wo es dann auch zugehörigen Vibrator gibt. Mhm. Ja, und halt eben irgendwelche Masturbationsgeräte. Und die werden dann sozusagen miteinander synchronisiert. Sodass du quasi theoretisch das jetzt als Partner, als Paar oder als zufällige Leute, die sich irgendwie treffen, man quasi gemeinsam im gleichen Rhythmus, ja, masturbieren kann, funktioniert scheinbar noch nicht besonders gut, so wie es in dem Artikel.
Aber weißt du, woran mich das erinnert? Wir hatten letztens noch die Diskussion auf Facebook in unserem Messenger über die Metapher von Slavoj Žižek zu der Thematik von Sex ohne Liebe, wo er das verglichen hat mit zwei Personen, die sich treffen und also, dass der Sex auch also quasi so unpersönlich ist, dass sie auch einfach zwei Plastik-Geschlechtsteile mitbringen könnten. Also er hat jetzt von Heteronorm-Sex gesprochen, also irgendwie von Penis und Vagina. Geht natürlich auch anders, aber in der Darstellung war das jetzt so, und dass man quasi dann seine Geschlechtsteile einfach an den Strom anschließt, hintereinander steckt und dann währenddessen zum Beispiel auch einfach einen Kaffee trinken könnte. Weil es ja dann quasi eigentlich nur darum geht, irgendwie den Akt zu vollziehen, und währenddessen könnte man auch irgendwie was Besseres tun und philosophische Gespräche führen. Also das war jetzt paraphrasiert das, was er gesagt hat, nicht das, was ich gesagt habe. Aber ich fand das ganz spannend und es erinnert mich gerade schwer daran.
Ja, wobei ich halt glaube, dass, also hier ist es ja dann noch ein bisschen anders, weil ich glaube, da geht es dann wirklich darum, da geht es eher um Distanz zu überbrücken. Was Žižek da vorschlägt, ist ja so eine Art, also mich erinnert das eher auch ein bisschen an Robert Faller erinnert, diesen österreichischen Philosophen mit der Interpassivität, der sozusagen sagt, wir lagern unseren Genuss aus. Ironischerweise, eigentlich sollte man ja sagen, wir lagern unsere Arbeit aus, unsere die Tätigkeiten, die wir nicht machen wollen. Aber wir stellen fest, dass wir zunehmend auch unseren Genuss auslagern und von uns wegschieben. Und daran hat mich diese Zizek-Metapher ein bisschen erinnert. Weil Sex ist ja eigentlich was man genießt. Und ich lagere das sozusagen aus und lasse es irgendwie zwei Maschinen für mich machen. Wobei es in dem Beispiel hier, glaube ich, hauptsächlich darum geht, dass entweder jetzt Leute, die sich online, die nur in einer Online-Kommunikation sind, sei es in einer flüchtigen Kommunikation oder langfristig, oder Fernbeziehungen, ja, da kann man das halt sozusagen zur Distanzüberbrückung benutzen, wobei das auch, glaube ich, nicht ausreichend stabil funktioniert. Ja. Also ja. Theoretisch funktioniert es, aber die Technologie ist da einfach noch nicht auf dem Stand. Und der Punkt dieses Artikels war quasi, Zitat, als aufgeklärte Gesellschaft ist es wichtig, dass wir frühzeitig bestimmen und lenken, in welche Richtung sich dieses Medium entwickelt und für welche Zwecke es benutzt wird. Nicht nur, weil in der Virtual Reality vielleicht auch schon in naher Zukunft sexuelle Wünsche und Fantasien erstellt und ausgelebt werden können, die in der Realität strafbar sind oder gesellschaftlich geächtet werden. Das kann man sich ja auch vorstellen durchaus, ja. Weil dadurch ja Pornografie auf eine andere Art und Weise erfahrbar wird. Kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch Leute gibt, die irgendwas, irgendwie Kinderpornografie da zurechtbasteln oder sowas, ne? Und dann das abschließende Zitat, das will ich dann noch sagen, um den Artikel abzuschließen jetzt. Zitat, der Diskurs und die Auseinandersetzung mit diesen Themen sind daher im Grunde unabwendbar. Nicht sehr hilfreich ist dabei, dass die Plattformbetreiber von vornherein bei sexuellen Inhalten auf Blockade setzen und damit diese Themen direkt in den Schwarzmarkt und die Schmuddelecke drängen. Dabei sprechen wir jetzt von Sachen wie jetzt Sony, Microsoft und so. Wegschauen hilft nicht. Auch virtuelle Realitäten können reale Probleme aufwerfen, die wir vorher noch nicht kannten. 2017 wird das Jahr werden, in dem wir anfangen müssen, über den Tellerrand zu blicken. Ich glaube, damit können wir uns mal auseinandersetzen, vielleicht mit irgendwie Pornografie in VR, wenn die Brillen tatsächlich auch, oder zumindest wenn ich sowas habe und wenn solche Brillen tatsächlich irgendwie erschwinglich sind und das relevant ist. Nummer 5.
Ja, Nummer 5 bringt mich nämlich tatsächlich auch zum Verbot von in Anführungszeichen pornografischen bzw. sexualisierten Inhalten. Und zwar hat das Spiel Valkyrie Drive. Der Nebentitel ist sogar noch schwieriger: Big Kuni.
In Deutschland. Japanischer Titel.
Genau. Keine USK-Freigabe erhalten. Und zwar ist die Kritik an dem Spiel bzw. der Grund dafür, dass es in Deutschland nicht freigegeben wird, die Darstellung von Minderjährigen in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung. Also das kann man sich so vorstellen, das ist halt dieses Japano-Anime- Stil hat das Spiel mit halt irgendwie Mädels, die nicht nach 18 aussehen und dann in entsprechenden Körperposen abgelichtet bzw. dargestellt sind. Und da gibt es halt in Deutschland das entsprechende Verbot, weil es hier dann an der Stelle keine Rolle spielt, ob es sich dann um eine reale Person handelt oder eine Person an der Stelle in dem Medium, die so aussieht. Beziehungsweise eine computergenerierte Figur. Also es macht natürlich in der realen Situation noch mehr Unterschied, aber das ist da an der Stelle, was das Medium angeht, also da kann man dann nicht sagen, ja, aber es ist doch nur irgendwie was digital Erzeugtes, was tatsächlich ja jetzt gerade ganz gut passt zu dieser ganzen VR-Diskussion. Also wir haben eigentlich solche Situationen schon, nur nicht in einer Virtual Reality-Situation, also mit solchen Brillen, aber in den von den Konsolen haben wir die Diskussion durchaus schon.
Ja, es gibt ja auch, also mir fallen da gleich noch mehr Beispiele ein, die ich jetzt aber nicht nenne, von japanischen Titeln, die auch nicht zugelassen sind. Ich glaube, die sind sogar indiziert. Ich weiß nicht, hat das jetzt keine Freigabe bekommen oder ist es tatsächlich von der BPJM indiziert worden? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Das war eine Meldung von Maniac und Destructoid. Hat darüber gesprochen und ihm wurde von der OSK die Altersgabe verweigert.
Das heißt also, erstmal muss es noch nicht automatisch indiziert sein. Es kann halt noch kommen. Das ist ein Indizierungs. Du kannst ja nur, also Spiele können ja nur indiziert werden, wenn sie keine Freigabe von der OSK bekommen. wenn sie schon ein Siegel haben, dann fallen sie aus dem Indizierungsprozess quasi. Dann können sie von Anfang an nicht mehr, schon von vornherein nicht mehr indiziert werden. Und wenn dann jemand tatsächlich irgendwie das Verfahren anstrengt und irgendwie sagt, ne, die BPJM arbeitet ja immer auf Vorschlag hin sozusagen, also auf Antrag, und das beantragt, dann könnte das noch ein Indizierungsverfahren geben.
Ja.
Nummer 6. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Presseschau-Meldungen irgendwie gehabt. Aber ich habe mir auch gerade eine Zigarette angezündet und ich muss ja dann zur Überleitung muss ich ja dann irgendwie Musik machen und deshalb muss ich jetzt noch kurz ein bisschen Zeit totschlagen. Deshalb mache ich jetzt auch noch eine Meldung, die ich eigentlich jetzt gar nicht mehr reinnehmen wollte. Aber Nummer 6. Es gibt eine Indiegogo-Kampagne, die ich ganz interessant finde, auf die bin ich gestoßen im Zuge auch, ja, dreht sich alles um Pornografie jetzt, dieser VR-Pornografie, dieses VR-Pornografie-Artikels. Und zwar die sogenannte Power Claw. Das ist ein Handschuh, der sozusagen virtuelle Berührungsempfindungen simuliert.
Ach so.
Du ziehst quasi zwei Handschuhe an und der kann dann simulieren, ich habe mir jetzt rausgeschrieben, heiß, kalt, Berührung, Vibration und raue Oberflächen. Und auf Indiegogo, ich sage jetzt nicht den Link, der ist zu lang, den findet ihr in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Indiegogo.com, einfach mal nach Powerclaw schauen, wenn euch der Weg über Pixeldiskurs zu umständlich ist. Und da könnt ihr, die Kampagne läuft im Moment noch. Ich kann gerade mal schauen, ob da tatsächlich schon irgendwie was bei rumgekommen ist. Die sammeln sozusagen Geld für die Produktion dieses Handschuhs. Ah, melde dich an, funktioniert nicht. Sehr gut. Gleich schön hier so einen richtig schönen kaputten Link in den Dings gehauen. Das ist professionell. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch
Nummer 7.
Und zwar ist das tatsächlich, als hätten wir uns abgesprochen. Wir haben uns ja vorher nicht.
Hast du nochmal Pornografie oder was jetzt?
Nee, ich habe die VR-Brille von Sony. Also die von PlayStation. Die verkauft sich gut.
PlayStation VR? Die ist noch gar nicht raus.
Ja, die Vorbestellung.
Ach so.
Die Vorbestellung. Und zwar liegen die bereits im fünfstelligen Bereich, meldet giga.de. Und auch der PlayStation 4 selber geht es blendend. Die hat sich schon 3,2 Millionen Mal in Deutschland verkauft. Fand ich ganz spannend, weil ich dachte immer so, die Verhältnisse zwischen PlayStation und Xbox-Spielern sind ungefähr ausgeglichen. Ist aber gar nicht so.
Nee, ist gar nicht so. Nee. Also vor allem nicht in dieser Generation jetzt.
Ja, und halt nicht in Deutschland.
Ja,
klar. Also in Deutschland, ich hatte was gelesen von 3/4 PlayStation, 1/4 Xbox.
40 Millionen ungefähr PS4 sind es, glaube ich, die bis jetzt verkauft sind. Und das ist halt auch der große Vorteil der PSVR, dass einfach dort schon so eine Art, wie sagt man, so eine Install-Base einfach vorhanden ist. Ja? Weil du brauchst ja für sowas wie die Vive oder Oculus Rift, brauchst du ja irgendwie einen unheimlich starken PC. Mhm. Und bei der PS4 ist halt der Vorteil, dass so viele Konsolen schon in den Haushalten stehen, die mit dem Gerät benutzt werden können. Aber, was spiele ich denn jetzt überhaupt? Ich muss ja irgendwas spielen, um sozusagen überzuleiten. Ich weiß aber jetzt nicht, was.
Wir haben das Thema Gamification.
Ja, aber ich muss auch was zur Überleitung spielen.
Ja, aber ich war gerade überlegen, was musikalisch passt. Kannst du Super Mario?
Nee, vor allem auf der Gitarre klingt es blöd.
Echt?
Ich mach einfach mal irgendwas hier. Guck, ich mach mal jetzt so total, völlig zufällig irgendwas, was Sommerliches vielleicht. Was
Sommerliches?
Warte. Thema der Woche. Heute sprechen wir über Gamification. Gamification und Effizienz-Apps. Du hast dir das Thema ausgesucht. Ich habe quasi gesagt, Tobi, wenn du jetzt dann dabei bist, dann such dir doch erstmal ein Thema aus. Warum jetzt Gamification?
Gamification ist ganz spannend. Also.
California. Das hätte ich auch machen können eigentlich, ne?
Was?
Hier. Anstatt so völlig zufällig, hätte ich auch eigentlich so.
Was? Achso, Californication. Stimmt, Gamification.
Und dann?
Ich weiß leider nicht mehr. Warte, ich hab's gleich.
ich weiß nicht mehr.
Ich glaube, du musst da eins runter.
Das war irgendwie mit irgendwie so ein offenes A-Moll. Jetzt. Dream of gamification. Dream of gamification. Ja. Gamification. Das Thema der Woche.
Vielen Dank für diese sehr seriöse Einleitung.
Bitteschön, gerne geschehen.
Ja, Gamification. Ich fange mal anders an als mit irgendwie der Definition. Ich habe ja gestern schon zu dir geschrieben, ich muss ja kein Referat halten. Und zwar, was ich ganz spannend fand, war, als ich meiner Freundin erzählt habe, Gamification ist unser Thema. Hast du gemeint, was ist denn Gamification?
Die kannte das jetzt nicht.
Doch, eigentlich schon. Gamification ist eigentlich relativ präsent, ist nur nicht als Begriff so bekannt. Also meine Freundin und ich, wir spielen Habitica. Das ist so eine Art Produktivitäts-App. Da spielt so verschiedene Rollenspielfiguren, also so das klassische ein Magier, ein Krieger und so weiter und ein Heiler. Aber anstatt dessen, dass du halt irgendwie in einer wirklichen Spielwelt umherläufst, trägst du quasi deine To-Dos ein. Also so im Wesentlichsten ist es eine To-Do-Liste. Und bekommst dann für das Abhaken dieser To-Dos bekommst du Erfahrungspunkte, Mana und Gold und kannst dir von dem Gold dann halt verschiedene Sachen kaufen und du steigst halt Level auf. Also es ist im Endeffekt eigentlich ein Browser-RPG-Spiel, hieß auch mal Habit-RPG. Und ich meine dann zu ihr, na klar, kennst du das Habitica? Und dann ist bei ihr quasi der Groschen gefallen, dass sie das eigentlich kennt, was Gamification ist, beziehungsweise dass sie beziehungsweise man muss anders sagen, Gamification ist eigentlich ein Prozess, beziehungsweise du kannst halt irgendwie vielleicht von gamifizierten Abläufen oder so sprechen. Also weil Gamification ist ja weniger dann das Endprodukt, sondern vielmehr das, also sowas wie To-Do-Listen sind ja als solches erstmal weniger irgendwie spielerisch, sondern du hakst sie halt irgendwie ab und dann ist es halt rum. Aber wenn du aus deiner To-Do-Liste ein Spiel machst, beziehungsweise Spielelemente reinbringst, dann würde ich an der Stelle teilweise von Gamification sprechen, wobei ich mich auch bei der Vorbereitung auf heute immer mal wieder so gefragt habe, wo ist eigentlich die Grenze? So, ich kann auch auf eigentlich alles irgendwie Badges draufhauen, also kriegst du ja irgendwie auch bei mittlerweile irgendwie, ich glaube bei Audible oder so ist es, kriegst du mittlerweile Badges dafür, ob du halt irgendwie nachts oder tagsüber hörst und so weiter oder wie viel du am Stück gehört hast, ob das dann an der Stelle auch schon Gamification ist oder ob es nicht noch ein bisschen mehr braucht, als einfach nur irgendwie wir klatschen da so ein bisschen Belohnungen drauf.
Also ich würde sagen, Gamification ist nach meinem Verständnis sozusagen das Übertragen von spielerischen, es kann eine spielerische Mechanik sein, es kann aber auch eine spielerische Ästhetik sein, in außerspielerische Bereiche. Es gibt ja gewisse Charakteristika, die sozusagen das Spiel abgrenzen von der außerspielerischen Welt. Das ist zum Beispiel, da finde ich diese, ne, das ist ja die uralte Definition von Johann Huizinga in Homo Ludens hat er beschrieben, was das Spiel ist. Und da hat er quasi, ich weiß die Definition jetzt nicht komplett auswendig im Kopf, aber das sind Passagen, die in jedem Game Studies Buch werden, die gebetsmühlenartig zitiert, zu Recht auch, der unter anderem beschreibt, dass das Spiel hat seinen Zweck in sich selbst. Hm. Das ist zum Beispiel eine Sache, die bei der Gamification nicht mehr der Fall ist, sondern da werden dann einfach spielerische Mechaniken genommen, übertragen auf außerspielerische Tätigkeiten oder das kann Apps sein, das kann im Arbeitsleben sein, das kann in der Lehre sein, kann auch in der Freizeit sein und sozusagen als Motivator und als tätigkeitsstrukturierendes Element verwendet. Hm. Das ist für mich Gamification.
Genau, ich habe nämlich auch einen Artikel gefunden und zwar von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist aus Kanada, Dieter Ding, Gamification Toward a Definition von 2011, und zwar haben die eine Arbeitsdefinition angeboten. Gamification is the use of game design elements in non-game context.
Exakt, genau das, was ich gesagt habe.
Genau.
Mhm. Genau.
Die würden ja also zustimmen und die haben auch so eine ganz hübsche Grafik hier eingebunden. Ich würde sagen, Bevor ich die jetzt irgendwie versuche im Detail zu beschreiben, können wir die auch nochmal in die Shownotes packen. Und zwar haben die da aber auch unterschieden zum Beispiel zwischen Games und Toys und zwischen Gamification, Serious Games, und haben hier so zwei schöne Achsen zwischen Game und Play aufgebaut. Ich würde sagen, das kann man einfach in die nicht Videobeschreibung, sondern Podcast-Beschreibung in die Shownotes packen. Genau, aber...
Was ist denn jetzt, wenn du jetzt Habitica spielst, ne?
Genau.
Zum Beispiel. Das ist also ein Browser-Ding, ich mache Aufgaben da rein, ich kriege Erfahrungspunkte und sowas. Was für einen Effekt hat das auf dich, wenn du das spielst? Also wie verändert das deine Tätigkeit und deinen Alltag?
Ja, das ist ganz spannend. Ich bin schon mal gefragt worden im Rahmen eines Interviews von einer Studierenden, die ich jetzt leider nicht mehr erreicht habe. Ansonsten hätte ich sie nochmal gefragt, was sie für Ergebnisse hat. Ich glaube, die brauchte das für ein Referat oder so. Auf jeden Fall hat die mich damals gefragt, so, wofür benutzt du das? Wie ist das so für dich? Und ich meinte so, ja, das strukturiert auch irgendwie so ein bisschen meinen Alltag, so, weil ich stehe halt irgendwie auf und so, und dann kann ich halt irgendwie, keine Ahnung, für bestimmte Sachen irgendwie, die man halt irgendwie routinemäßig machen muss, kann ich das halt irgendwie abhaken und so weiter, und dann kriege ich halt irgendwie Erfahrungspunkte dafür, und das ist an der Stelle irgendwie ein schöner Effekt, weil man das, was zum Beispiel eigentlich negativ ist, so, wo man sich eigentlich immer überwinden muss, hat auf einmal irgendwie einen Anreiz. Also es wird auf einmal attraktiv. Also es ist ein bisschen so wie bei dem Kind, also kann ich mich natürlich jetzt nicht vergleichen, aber der Effekt oder die Mechanik, die dahinter steckt, ist, es gibt ein Spiel für diabeteskranke Kinder, die ihren Blutzucker messen müssen. Und das ist zum Beispiel auch eine negative Angelegenheit. Das macht halt einfach keinen Spaß, und vor allem nicht, wenn du halt irgendwie Kind bist, macht das keinen Spaß, und für die Eltern macht das auch keinen Spaß, halt irgendwie ständig nachzufragen, hast du das schon gemacht? Also die werden dann ja auch assoziiert mit irgendwie Blutzucker messen und halt irgendwie ständig nachfragen. Und für das Kind wird es dann zum Beispiel auf einmal zu einem Abenteuer und einen Joy of Use wird es dann an der Stelle auch. Das gab es auch als Zitat in dem Artikel von gerade eben. Also es macht Spaß, dann auf einmal das zu nutzen. Also normalerweise würde ich mir vielleicht denken, will ich jetzt irgendwie meine To-Do-Liste gucken oder halt irgendwie in Habitica, würde ich halt nicht machen. Aber da ich ja weiß, dass da so eine Spielwelt existiert, gehe ich da ran, und dann sehe ich aber auch automatisch meine To-Do-Liste. Also ich verpacke eigentlich das, was schon vornherein vorhanden ist. Also ich habe ja trotzdem im Endeffekt halt irgendwie Aufgaben wie Müll runterbringen, die Wohnung putzen, so alles Tätigkeiten, die jetzt nicht unbedingt sehr viel Spaß machen, aber die halt irgendwie gemacht werden müssen. Aber dafür, dass ich weiß zum Beispiel, dass ich dadurch zum Beispiel aufs nächste Level aufsteigen kann, macht es auf einmal Spaß.
Ich habe das auch als den einen großen Vorteil von Gamification hier notiert. Quasi, dass es also stumpfe und repetitive Aufgaben interessant macht. Mir ist dazu auch noch eingefallen, also das gibt es ja auch im, also Habitica ist jetzt sowas, was sich auf das Ganze, auf alle möglichen Erledigungen im Alltag quasi erstreckt. Dann gibt es auch Sachen wie Zombies Run. Das ist eine App, die für hast du es schon mal ausprobiert?
Ich bin Runner 5.
Ah, okay. Ist es so ein Level da, oder was?
Nee, Runner 5 ist die Spielfigur. Und zwar, da die ja nicht wissen, wie du heißt, wollen sie dich aber trotzdem in der Spielsituation ansprechen. Also beziehungsweise, ich erkläre es nochmal von Anfang. Es ist im Endeffekt so, wie man das auch von Sachen kennt wie Nike Plus oder so. Also du hast im Endeffekt nur eine Lauf-App, aber dir wird ein Hörspiel erzählt und du bist die Hauptfigur in diesem Hörspiel. Und du bist in so einer Zombie-Apokalypsen-Situation, also so der Klassiker, aber du bist ein Runner, also musst durch die Straßen laufen und Missionen erfüllen, Sachen einsammeln, und du kannst dann auch deine Basis und so weiter aufbauen. Also es hat so einen spielerischen Charakter an der Stelle beim Joggen. Also erlebst eine Geschichte, während du joggst. Nur, dass ich halt nicht irgendwie mir, weiß ich nicht, Harry Potter Audiobook anmache, höre ich halt Zombies Run, und du hast halt, also du hast eigentlich dieses Hörbuch, was abläuft, mit dem du nicht interagieren kannst. Was aber zum Beispiel passiert ist an manchen Stellen, dass dir, du hast so einen Typen, den hörst du über Funk, so einen Radiomoderator, der leitet dich quasi so ein bisschen durch die Stadt, dass der dir dann zum Beispiel sagt, Zombies detected, 50 Meter. 20 Meter. Und du musst dann vor den Zombies wegrennen. Und das bringt halt beim Laufen so ein spielerisches Moment mit rein, weil normalerweise laufe ich halt stumpf irgendwo hin. Wenn ich aber weiß, okay, da ist jetzt irgendwie was hinter mir und dem muss ich weglaufen. Also ich weiß natürlich, da ist niemand hinter mir, aber die Geschichte erzählt mir, da ist jemand hinter mir. Dann laufe ich halt vielleicht auch mal eine Runde schneller. Und die normale Laufumgebung, die um mich herum ist, kann, wenn ich halt irgendwie genug Fantasie aufbringe, auch zu dieser Stadt werden. So. Oder wenn mir Leute irgendwie begegnen, weiß ich natürlich, es sind keine Zombies, aber es
hat. Aber du rennst trotzdem weg vor ihnen.
Nee, aber ich kann dann um sie herumlaufen oder so, oder ich kann die dann halt irgendwie fantasiemäßig in das Spiel mit eindenken.
Mhm.
Also das braucht so ein bisschen Fantasie mit dazu, aber es hat halt da an der Stelle schon sehr viel Spaß an der Stelle, wenn man es halt mag. Also.
Ich habe da einen Artikel, den ich dann auch in die Shownotes packen werde, und zwar ist der von Bernhard Runzheimer für pixeldiskurs.de. Der hat Zombies Run ausprobiert und hat so ein bisschen einen kleinen Erfahrungsbericht dazu geschrieben. Und da finde ich das auch vollkommen unproblematisch. Ich habe also überhaupt kein Problem. Ich werde nämlich jetzt gleich im Anschluss noch ein bisschen auf die Nachteile der Gamification eingehen. Aber ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, gerade solche Sachen, sportliche Dinge, die man sozusagen ohnehin als, ich sag mal, freiwillige Tätigkeit macht, durch Aspekte von Gamification zu optimieren, sie unterhaltsamer zu machen. So ist es ja auch, gut, bei Pokémon Go ist es wahrscheinlich schon fast umgekehrt, das Verhältnis, dass sozusagen außerspielerische Aktivitäten wie das ständige Rumlaufen quasi sozusagen eingebunden werden in das Spiel. Mhm. So quasi, die Dynamik genau von der anderen Seite zustande. Bei Zombies Run, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mache ich vielleicht mal, wenn es jetzt nicht mehr so 33 Grad heiß draußen ist, ja, dass ich da irgendwie einen Hitzschlag bekomme, während ich da vor den Zombies flüchte. Das finde ich im Grunde gut. Das steigert die Motivation. Das ist okay. Ja, es ist so eine extrinsische Motivation, wie so eine kleine extrinsische digitale Kirsche, ja, die auf einem Kuchen steckt, der vielleicht nicht so lecker schmeckt. Aber für die Kirsche macht man es dann.
Ich würde es aber nicht nur rein als du beschreibst es gerade so ein bisschen wie als die Karotte, die mir vor die Nase gehalten wird. Das ist es nicht nur. Also, weil was du auch hast, sind halt auch Narrationen im Endeffekt. Weil du hast da, also du wirst ja eingebunden in eine Spielewelt und du hast, genauso wie bei Pokémon Go, du hast auf einmal, ich habe das, glaube ich, letztens schon irgendwie, als wir diskutiert haben, als Verzauberung oder Romantisierung. Also, wenn ich halt irgendwie von A nach B laufe, jetzt irgendwie zum Rewe oder so, dann ist das relativ unromantisch. Dann ist es halt irgendwie die kalte, in Anführungszeichen, Außenwelt. Also, du hast ja am Anfang irgendwie von Journey gesprochen, so, da gehst du halt irgendwie rein und hast vielleicht so ein bisschen so einen, ich würde jetzt nicht Flucht, aber einen Ruhe oder halt irgendwie was sympathischer oder was irgendwie mehr mit dir interagiert als sonst. Und wenn du aber zum Beispiel deinen Weg zum Rewe einbinden kannst in eine epische Quest, weil du auf dem Weg bist, keine Ahnung, du kannst ja auch deine To-Dos anders nennen. Also was ich jetzt zum Beispiel angefangen habe, weil, das meinte ich vorhin mit, mich hat schon mal jemand gefragt, so, da habe ich meinen Alltag damit strukturiert und dann war das immer so ein bisschen sehr, also da war ich sehr, sehr damit beschäftigt. Mittlerweile hat sich zwischendurch auch so ein bisschen gewendet als, ich muss das machen und so. Da hat es dann auch wieder seinen Anreiz verloren. Aber seitdem ich die To-Dos, die da drinnen standen, die als To-Dos, wie sie halt waren, umbenannt habe, zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 25 Seiten zu lesen, weil ich sonst halt irgendwie unter dem ganzen Alltagsstress gar nicht dazu komme, wirklich mal zu lesen, außer ich nehme mir das vor, schreibe mir das irgendwo auf. Das heißt bei mir nicht mehr lesen, sondern da ich das eingebunden habe so in so ein bisschen Harry Potter, heißt es bei mir Ravenclaw Class.
Ah, ich verstehe. Okay, also du machst dir quasi deine eigene Narration.
Genau, es ist ein bisschen wie bei Minecraft. Also das Spiel gibt dir auch überhaupt nichts vor. Also du kannst ja ein To-Do oder, also vor allem geht es ja eigentlich um Habits. Du kannst dir Plus oder Minus geben. Also zum Beispiel irgendwie, wenn du abnehmen willst und möchtest auf Softdrinks verzichten, könntest du auch irgendwie Plus, Minus, Softdrink ist Minus, Plus ist dann irgendwie Wasser. Kannst du natürlich, wenn du das Spiel nicht ernst nimmst, kannst du die ganze Zeit auf Plus drücken und du bist ja auf Level 100.
Das ist ja nicht Sinn der Sache.
Genau, das ist nicht Sinn der Sache, sondern es ist ein bisschen so sandkastenartig, dass du alles eintragen kannst, was du willst. Also ob du jetzt gerade irgendwie abnehmen willst oder mehr lesen oder Geige lernen willst. Und das ist eigentlich der große Vorteil an dem Spiel. Bei anderen Sachen ist es dann nochmal anders. Aber wie gesagt, diese Narration, die sich drumherum aufbaut, also was ich ja auch dort habe, ist eine Party. Also ich spiele das zusammen mit meiner Freundin und einem Kumpel von mir. Und wir sind momentan auf einer Quest und bekämpfen gerade den Eisernen Ritter. Der hat halt so und so viele Leistungspunkte, nicht Leistungspunkte, Lebenspunkte, LP. Und wenn ich meine Sachen nicht erledige, dann bekommen die anderen auch Schaden. Das habe ich bei einer normalen To-Do-Liste nicht. Also du hast auch eine Verbundenheit mit anderen Spielern. So, weil also, da ist die Idee dahinter, wenn du das zum Beispiel mit deinem Mitbewohner spielen würdest, so, du hast den Müll nicht rausgebracht, dass der dich halt nicht angreift für, du hast den Müll nicht rausgebracht, sondern ey, irgendwie der Boss, den wir gerade bekämpfen, hat dir irgendwie, hat mir gerade 10 Schaden gemacht.
Ah, Entschuldigung. Ich muss gerade mal niesen. Ah. Nee, das finde ich aber spannend. Ich finde auch dieser Aspekt der Narrativität, über den habe ich noch nicht nachgedacht. Also auch, dass man tatsächlich, wenn man denn diese Kreativität also mitbringt und sich auch da insofern darauf einlässt, dass man natürlich auch eine diegetische Welt durch diese Effizienztools quasi in seinen Alltag einbinden kann, das Ganze so miteinander verkoppeln kann, was die Sache auch als Erfahrung für sich selbst interessant macht.
Ja.
Jetzt sehe ich aber dabei halt das Problem, dass wenn man das für Tätigkeiten macht, die jetzt irgendwie, in die man sich von, also die man von sich selbst heraus, aus sich selbst heraus sowieso freiwillig irgendwie macht, dann sehe ich darin nicht so viel Problem. Aber ich finde auch, ich finde problematisch daran, dass es gibt natürlich eine gewisse Effizienzanforderung in unserer Gesellschaft. Es gibt einen gewissen Imperativ, du sollst effizient sein, du sollst produktiv sein, du sollst was hervorbringen, du sollst irgendwie mit deiner Zeit auch effizient umgehen, ja, auch sparsam umgehen, sie produktiv nutzen. Und ich finde diese Effizienz-Apps, die ja mit letztendlich auf Gamification beruhen, die perpetuieren so diesen Effizienzimperativ, ja, wiederholen ihn quasi gebetsmühlenartig, machen quasi dir ständig klar, du musst eigentlich noch mehr kleine Aufgaben irgendwie erledigen können und du musst auch irgendwie nach der Arbeit noch irgendwie Dinge tun, ja, sowas.
Ja, vor allem ist da ja, also hat ein Freund von mir mal gemeint, da hat jemand Foucault gelesen, also in Reaktion darauf, als ich ihm das gezeigt habe, weil Foucault ja auch davon spricht, dass du nicht mehr denjenigen hast, der quasi symbolisch mit der Peitsche hinter dir steht, also dass du irgendwie in der Fabrik arbeitest und es gibt irgendwie den Vorarbeiter, der dich irgendwie anbrüllt, dass du irgendwie mehr am Fließband machst, so dieses ganz klassische im Fordismus, sondern dass du ja mittlerweile eher in dieser Situation drin bist, dass du die Herrschaftsmechanismen verinnerlicht hast und du ja selber an der Stelle den innerlichen Boss quasi hast, also dass du selber die ganze Zeit diesen Antrieb nach mehr und produktiver und so weiter hast, der aber ja ein Stück weit, also auch von außen kommt, im Sinne, also weil wenn ich mich irgendwie so verhalten würde, wie ich mir irgendwie ein Utopia vorstellen würde, dann würde ich beim Bäcker nicht mal ein Brötchen bekommen. So,
ja.
So, dann kann ich vielleicht noch irgendwo, keine Ahnung, Hartz IV anmelden und vielleicht von Leistungen leben, aber dafür muss ich auch entsprechende Dinge tun. Also da würde ich ja noch nicht mal ein Brötchen bekommen. Also auf der einen Seite habe ich so diesen innerlichen Zwang, ich habe auch den äußerlichen Zwang, weil ich halt irgendwie in einer ökonomisierten oder kapitalisierten Gesellschaft lebe und muss ja irgendwie damit umgehen. Und ich sehe das ähnlich wie du. Also auf der einen Seite hat das so ein Stück weit diesen Punkt von, du klebst da irgendwie so ein bisschen Supernanny-mäßig ja auch Sternchen an irgendeine Wand oder so und bekommst dann halt irgendwie eine externe irgendwie Belohnung dadurch ja auch. Also das kommt ja auch mit dazu. Warum ist zum Beispiel eigentlich das, was ich tue, nicht Belohnung genug?
Genau das wäre quasi mein Punkt gewesen. Ich sehe ein großes Problem darin. Wir haben diesen Toaster mal kurz zur Seite stellen, der wackelt die ganze Zeit hier. Rappelt ja, da rum.
Warte ich, bis du. Okay.
So. Lern. Ach, viel besser.
Dafür bekommst du nun 15 Erfahrungspunkte.
Yay! Ich habe Gamification auch eher in der Lehre, kommt das ja auch immer stärker und stärker zum Einsatz. Es gibt Universitäten, die arbeiten damit. Es gab auch jetzt Versuche mal an der Uni Marburg. Ich habe da auch mit einer Dozentin mal drüber diskutiert, die das auch versucht hat. Aber bei der war es halt wirklich eher so dann noch auf einem wirklich rein ästhetischen Level, sodass man quasi dann irgendwie für erledigte Aufgaben Trophäen bekommen hat oder sowas, ja. Die aber jetzt nicht wirklich in die Mechanik tatsächlich, in die Funktion eingegriffen haben, sondern in die Struktur, sondern rein kosmetisch waren. Aber da sehe ich dann doch irgendwie das Problem Also ein ähnliches Argument wie bei den Smart Drugs. Ja, es gibt ja irgendwie leistungssteigernde Drogen, die du nehmen kannst. Du kannst Ritalin nehmen zum Beispiel, kannst dich dadurch irgendwie total gut konzentrieren für eine kurze Zeit. Das hat natürlich auch gesundheitliche Schäden, ja.
Ja.
Oder weiß ich was, kannst du auf Kokain lernen oder was weiß ich was, ja?
Kaffee.
Ja, meinetwegen auch das, du kannst auch das Kaffeebeispiel nehmen. Also ich sehe da so ein bisschen das Problem, dass dadurch, wenn es jetzt mal angenommen ist, gelingt tatsächlich, und das möchte ich jetzt einmal voraussetzen, die Effizienz oder Produktivität einzelner Menschen dadurch quasi zu steigern und zu sagen, dadurch schaffst du es dann quasi mehr zu lesen.
Hm.
Jetzt für eine Uni-Veranstaltung hast du dann immer dein wöchentliches Lesepensum und du schaffst es dann halt immer. Und jetzt gibt's aber natürlich auch andere, die beteiligen sich jetzt nicht an solchen Effizienz-Apps, weil die ihr Leben vielleicht auf eine andere Art und Weise gestalten möchten. Und wenn das quasi zunimmt, diese Tendenz zu der Gamification und zu den Effizienz-Apps, dann werden mehr Leute mehr Seiten lesen und schnell wird das Textpensum im Seminar zunehmen, weil mehr Leute sagen so, ja, war easy machbar. Und ich glaube, dadurch geht dann auch in so einer Beschleunigungsdynamik vor allem auch die Zeit zum Denken und zum Reflektieren vielleicht verloren. Das ist eine Sorge, die ich dabei habe.
Weiß ich nicht, weil du ja nicht zwang, also weil, es kommt drauf an, also ich hab eine Doku geguckt, in Vorbereitung auf den Podcast, die nannte sich Verspielte Welt und ich glaube, dass wenn man es so macht wie, also ich will mich jetzt nicht als Norm setzen, aber meine persönliche Erfahrung ist ja quasi, ich bin selber derjenige, der das gestaltet. Also ich habe natürlich irgendwie Vorgaben und so weiter durch die Uni, aber ich kann das damit einbauen, ich kann aber auch quasi irgendwie, also mein komplettes Unileben da irgendwie rauslassen. Und es sind ja auch Dinge, die ich, also wir haben mal bei der Foucault-Ebene wieder so, will ich das wirklich selber oder habe ich quasi schon den Zwang verinnerlicht? Aber ich will ja selber auch an der Stelle bestimmte Dinge erreichen. Und das hilft mir an der Stelle, das halt irgendwie aufzuschreiben und zu erreichen. Aber was in der Doku halt auch irgendwie da war, war das, was du halt irgendwie gerade, glaube ich, auch so ein Stück weit herausgebracht hast. Da gab es einen Kaffee, da ging es um Kellnerinnen. Also waren hauptsächlich Kellnerinnen, glaube ich. Also wurden die ganze Zeit als Kellner, ob es Kellner gab, weiß ich nicht. Aber da ging es darum, die haben einen Bildschirm gehabt, wo du ständig den Rang der Person, also hattest dann irgendwie bestimmte Level, für so und so viel verkaufte Getränke bekommst du so und so viele Erfahrungspunkte und dann steigst du ein Level auf, du musst pro Level bestimmte Sachen erfüllen und so weiter. Und an der Stelle habe ich das tatsächlich als massives Horrorszenario wahrgenommen, weil die Personen, die in diesem Café gearbeitet haben, die haben da keine irgendwie bessere extrinsische Motivation für bekommen, sondern sie haben eigentlich dieses...
Schon extrinsische Motivation ist halt Druck, ne?
Sie haben keine intrinsische, genau, so rum. Weil dadurch, dass ich ja irgendwie dieses, okay, es ist auch nichts, ja, okay, müssen wir jetzt diskutieren, ob man über die extrinsische und die intrinsische, aber das, was ich eigentlich meine, ist, du hast nicht wirklich die Identifikation mit dem, was da gerade passiert. Also wenn ich halt irgendwie Habitica spiele, dann habe ich irgendwie meinen Zauberer und diese Zaubererfigur, also mein Avatar, stellt ein Stück weit meine Leistung an der Stelle dar, die ich aber mit niemandem vergleichen muss, weil meine Freundin zum Beispiel ja ganz andere Sachen einträgt und sich für ganz andere Sachen quasi irgendwie so einen Haken gibt. So, das heißt, es ist mir egal, ob die auf Level 101 ist sie gerade und ich auf 85. So, das spielt für mich keine Rolle. Das ist ja auch eher ein Zusammenspielen. Was die in dem Café aber haben, ist so ein massives Gegeneinander und dieses ständiges Vergleichen. Also das hast du zwar, also im Endeffekt wird da nur was du sowieso schon irgendwie unterschwellig und nicht sichtbar hast, komplett sichtbar gemacht. Aber das stelle ich mir richtig schrecklich vor. Vor allem, was die dann noch als Idee hatten, war, dass man den einzelnen Personen pro Level eine Uniform gibt, die dass du an der Farbe der Uniform erkennst, welches Level du gerade hast. Und dann musst du halt vorstellen, du bist halt irgendwie derjenige, der die ganze Zeit verliert, weil, keine Ahnung, du hast halt irgendwie ein kaputtes Bein oder so und du kannst gar nicht gewinnen, weil du einfach nicht so schnell laufen kannst wie alle anderen und musst dann irgendwie noch so eine graue Uniform tragen und dir die tolle rote Uniform für irgendwie
mal. Wir sind bei Orwell angekommen fast, ne?
Was?
Bei Orwell sind wir jetzt fast angekommen. Da habe ich nämlich auch, als du das gerade erzählst, habe ich auch dran gedacht. Zuerst habe ich gedacht an eine Episode der Serie Black Mirror, in der es auch so eine dystopische Welt, in der man quasi Punkte bekommt für alles, was man macht und für eben irgendwie Sport bekommt man zusätzliche Punkte. Man kann sich auch irgendwelche ungesundes Essen holen, aber bekommt dafür halt Negativpunkte. Und man kann sich von diesen Punkten dann wiederum was kaufen. Und dann habe ich auch hab mich gefragt, wie unrealistisch ist es, dass man quasi, wir haben an der Universität, haben wir schon Leistungspunkte, wir haben schon ECTS-Punkte, ja, wo du quasi genau gescored wird, was du machst, irgendwie umfangreichere Leistungen bringen mehr Punkte und so weiter und so fort. Und wie unrealistisch ist es jetzt, dass diese Übersichten, die in den Sekretariaten sowieso schon sind, in irgendeinem Hallenmonitor sozusagen sichtbar sind, ja, wo du quasi, es ist natürlich ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, weil der guckt dann schon, dann laufen die Studenten einfach vorbei und keiner interessiert sich dafür. Oder du musst ewig lange warten, bis es zu deinem Namen gescrollt ist. Aber ja, ich glaube, das ist ein Problem und das hast du mir jetzt gerade gezeigt und das finde ich eigentlich auch ganz gut, den Gedanken. Vielleicht ist einfach ein Problem an der, also die Gamification an und für sich weder gut noch schlecht. Sie ist halt einfach erstmal da. Sie kann im positiven Sinne genutzt werden, kann auch, indem du dir selbst quasi extrinsische Motivationen zusätzlich gibst oder sie zum Teil intrinsischer, also sie zu einem Teil deiner intrinsischen Motivation machst, sich positiv für dich auswirken. Problematisch wird es halt dann, wenn es irgendwie um objektive Vergleichsrelationen zwischen Menschen geht, in der Arbeitswelt oder in der Lehre.
Beziehungsweise das, was die Entwickler von Monster Manor hieß es, glaube ich. Das war diese, ja genau, Monster Manor, das war dieses Diabetes-Spiel. Das hat jetzt, also da kann man auch wieder kritisieren, so müsste das Kind nicht irgendwie lernen, auch negative Dinge irgendwie zu tun, weil es irgendwie weiß. So, also, oder weil es dann dadurch irgendwie erst merkt, okay, es gibt auch irgendwie unangenehme Sachen, die ich irgendwie überwinden muss für halt irgendwie ein höheres Ziel, zum Beispiel nicht zu sterben, weil ich Diabetes habe. Also ich muss meinen Blutzucker messen so. Also ist es nicht auch eine wichtige Erfahrung, dass an der Stelle. Aber das, was die halt meinten, ist, der Diabetes ist an sich schon irgendwie ein Spiel, was ich machen muss, nur das Spiel ist kaputt. Und das, was sie jetzt machen, ist, sie reparieren das Spiel. Also sie bringen Elemente in diese Tätigkeit wieder mit rein. Also das Spiel ist an der Stelle so gestaltet, dass du deine Blutzuckerdaten eingeben musst. Die bekommst du natürlich nur, indem du sie vorher misst. Und dafür bekommt das Kind so eine digitale Pinata angezeigt. Die kannst du dann zerstören und dann sind dann so eine bestimmte Anzahl an Bohnen drin. Und für die Bohnen kannst du dann irgendwie deine Monster aufleveln, die du dann irgendwie hast. Ist so ein bisschen wie Pokémon. Und denen irgendwie neue Sachen und so weiter kaufen. Mhm. Und das ist halt für das Kind dann irgendwie, dass sie da beispielhaft gezeigt haben, so toll gewesen, dass das gestoppt werden musste, seinen Blutzucker zu messen. Und das ist an der Stelle ja eigentlich erstmal positiv. So.
Ja.
Weil wenn es das nicht macht, den Blutzucker nicht misst und sich nicht entsprechend spritzt oder gespritzt wird, dann stirbt es halt an dem Diabetes. So, das musst du halt machen. So, aber da ist halt die Frage, was, also für mich da an der Stelle ja auch als Pädagoge, was sind das eigentlich dann für neue Erfahrungswerte durch die Gamification? So, weil wir leben nicht in einer gamifizierten Welt. So, also es gibt auch dieses kritische Spruch letztens, habe ich bei Twitter-Perlen gesehen. Wir sind die Generation der 90er, wir wurden irgendwie dafür gelobt, dass wir irgendwie aufs Klo gehen. Jetzt erwarten wir irgendwie davon, dass uns ständig irgendwie alle loben und toll finden und so weiter, wenn wir irgendwie Kleinigkeiten erledigen. So, wie sich da an der Stelle auch irgendwie eine Sozialisation innerhalb dieser Gamification-Apps so, das ist so ein bisschen wie mit Rousseau. Er hat ja auch den Emil, der in dieser manipulierten Welt ist, die auch irgendwie nichts Böses ist. Aber da würde Adorno halt kritisieren, gerade so diese Geschichte, dass du völlig fern von der realen Welt bist, sorgt eigentlich dafür, dass sie dann noch stärker auf dich einbricht.
Ja, und vor allem noch, also vor allem dir noch viel weniger Möglichkeit zur Reflexion lässt. Dieses Problem der beständigen, also der Notwendigkeit beständiger Belohnungen, darüber haben wir schon mal gesprochen im Zuge der Achievement Machine, die wir in Kassel, da habe ich da auch einen Vortrag gehalten und ein Kollege aus dem Kolloquium hat dort eine Achievement Machine gebaut, bei der du quasi auf Knopfdruck so ein Achievement bekommst. Ja. Also Belohnung auf Knopfdruck, die dann natürlich völlig absurd ist, weil dann die Belohnung bringt dir dann überhaupt nichts mehr, sondern es ist einfach
aber nur, ich hab einen Knopf gedrückt.
Du hast einen Knopf gedrückt.
Ich eine Belohnung. Genau,
du hast einen Knopf gedrückt. Also ich glaube, bitte.
Und dadurch, dass ich das Achievement bekomme, wird es vielleicht an der Stelle auch erst real. Also wenn ich nur über das Achievement mich definiere, beziehungsweise die Tätigkeit definiere. Weil das ist mir auch schon aufgefallen, zum Beispiel beim Joggen, dass es für mich einen massiven Unterschied macht, wenn ich zum Beispiel ohne App jogge, also irgendwie keine Daten sammle, kein irgendwie, dass ich danach gucken kann, wie und so weit bin ich gejoggt. Aber dann, wenn ich das machen kann, dass das für mich dann erst irgendwie vollständig sich anfühlt. Also natürlich, weil ich auch dran gewöhnt bin und so weiter und dann fehlt mir auch irgendwie was. Aber vielleicht ist das gar nicht so gut.
Naja, ja, ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen. Also das Problem ist jetzt, also wir können zumindest feststellen, jetzt vielleicht zum Abschluss dieses Themas, dass wir sowohl Vor- und Nachteile an der Gamification finden und dass man gewisse Nachteile einfach dadurch vermeiden kann, wenn man es halt nicht in eine kompetitive Vergleichsrelation bringt. Insofern man denn nicht diesen Effizienzimperativ der Gesellschaft umso stärker wiederholen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite hast du mich jetzt ein Stück weit überzeugt, dass es schon so ist, zum einen mit dem Punkt der Narrativität, das fand ich eigentlich ganz spannend, darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, aber ja, klar, ich habe grundsätzlich gar nichts gegen Eskapismus und wenn ich mir dann irgendwie gleichzeitig noch, wenn es mich selbst sogar noch zur Kreativität anspornt, mir selbst auch noch Geschichten auszudenken und sie auf irgendeine Art und Weise in meinen Alltag einzuflechten, dann finde ich das erstmal gut. Und wenn es da keine Vergleichs-, also keine kompetitiven Relationen gibt, habe ich, glaube ich, auch jetzt ein bisschen weniger Bedenken bei diesen Apps. Wie ist bei dir jetzt was würdest du jetzt sagen, wie ist bei dir jetzt das Fazit, nachdem wir uns jetzt unterhalten haben?
Na, ich würde, glaube ich, ganz verballhornend sagen, es gibt keine richtige Gamification im Fall.
Ja? Soll ich jetzt damit überleiten?
Jein, ich würde es gerne noch kurz erklären.
Damit das war doch jetzt alles, was du selbst erklärst. Adorno?
Ja, selbst erklärt.
Der liegt, glaube ich, auch unter dir irgendwo da, ne?
Also irgendwo vor dir.
Nee, was
Hartmut nicht, Rosa. Nee,
da drüben. Ja, Hartmut Rosa ist auch gut.
Gut, wenn du meinst, das ist selbsterklärend dann.
Also, ich möchte jetzt nämlich noch, eine Sache möchte ich nämlich machen. Ich arbeite nämlich, habe ich das schon erzählt? Ich glaube nicht. Ich bastle momentan selber an einem Spiel.
Was ist an einem Spiel?
Ein Twine-Spiel. Kennst du Twine? Es ist so eine Mini-Engine, könnte man sagen. Und damit kann man textbasierte Spiele bauen.
Ah, okay.
Ich war Twine
kann gar nicht programmieren.
Nee, kann ich auch nicht. Wobei, so ein bisschen CSS muss man da lernt man dabei dann so im Zuge, wenn man halt irgendwie, ne, du musst halt schon, du kannst den Text eintragen und ansonsten musst du den Rest halt irgendwie, ja. Gibt's ein paar abgekürzte Funktionen in Twine und dann gibt's noch ein paar Sachen, die du über CSS irgendwie einbauen musst. Und da baue ich gerade so ein Spielchen und da mal schauen, was dabei rumkommt. Da halte ich dich dann auf dem Laufenden. Aber vor allem habe ich dazu natürlich auch, mache ich natürlich auch die Musik dazu. Und das soll so ein nostalgisches Flair haben. Ich habe so ein bisschen gedacht an so ein, also es wird so Teenager, die so, ne, wir kannten uns ja damals schon, du warst ja dabei. Am See, der Sommer neigt sich dem Ende. Ja, und dann fährt man irgendwie in der Abendsonne zum See und verbringt dort die Nacht und alles ist irgendwie so ein bisschen verrückt und es ist halt so diese Teenager-Erfahrung. Ne?
Ja, Life is Strange.
Life is Strange zum Beispiel. Und da habe ich mir auch was ausgedacht für. Das war sozusagen das Titelthema für das Spiel, das ich dann irgendwann haben werde. Ich habe jetzt schon die erste Szene, habe jetzt fertig geschrieben. Kann ich dir später mal zeigen, wenn du möchtest.
Ja, spannend.
Wohin wollte ich jetzt überleiten?
Zum Quiz oder nicht?
Das Pixel-Diskurs. Quiz.
Ich wollte nämlich schon bum, bum, fast fragen. Bum, bum, bum.
Und zwar, apropos Fragen. Wir haben Fragen. Von Jennifer Vergin. Schöne Grüße, liebe Jenny. Es ist eine, wir haben zusammen studiert, haben uns eine Weile nicht mehr gesehen und jetzt auf der Gamescom wieder getroffen. Und da habe ich sie dann gleich mal gefragt, ob sie nicht Lust dazu hätte, Fragen zu machen. Jenny arbeitet auch in der Games-Branche. Ich habe allerdings jetzt ihre Visitenkarte vergessen. Die wollte ich eigentlich mitnehmen. Also wenn ihr möchtet, einfach mal Jennifer Vergin googeln. Da ist irgendwie, die ist da irgendwie auch kürzlich so ein Porträt über die geschrieben worden. Habe ich auch gelesen, fand ich ganz interessant. Ich möchte auch mal, dass irgendjemand mal über mich schreibt, dass ich träumerisch einen Schluck von einem Kaffee Latte nehme oder sowas. Ja. Stefan Simon nimmt träumerisch, verträumt einen Gedanken verloren, einen Schluck von seiner...
Du möchtest also in den Spiegel.
Genau. Und
Spiegelartikel.
Sie hat auch ein, sie hat unterschiedliche Projekte. Ja, ich kenne mich da jetzt, ich stecke da jetzt gar nicht so drin, keine Ahnung. Das kann man auch alles rausfinden, wenn man möchte. Und vielleicht schickt sie mir auch noch ein paar Sachen zu, die ich dann irgendwie in die Shownotes packe. Eine Sache, auf die ich aber auf jeden Fall hinweisen möchte, ist ihr YouTube-Kanal mit dem Titel Too Into Indie. Too Into Indie. Das ist nämlich, die sind nämlich noch sehr klein, ein sehr, sehr kleiner YouTube-Kanal. Und kürzlich hat sie jetzt da ein Video veröffentlicht, Gamescom 2016, die Indie-Highlights. Und das ist genau das Video, auf das ich hinweisen möchte. Also, Jenny hat Fragen mitgebracht. Ich glaube allerdings, sie hat mir leider gesagt, es sind 5 Fragen. Das heißt also, wir müssen ein bisschen improvisieren. Wir müssen schauen, dass wir jetzt, wir machen das so, Quizregeln, nochmal kurz. Wir abwechselnd stellen wir einander Fragen. Es gibt 2 leichte, 2 mittlere und 2 schwere, normalerweise. Hier gibt es jetzt nur eine schwere. Das heißt also, wir werden bei den ersten beiden Fragen, werden wir sagen, du kriegst die Frage. Wenn du sie richtig beantwortest, bekommst du einen Punkt. Wenn du sie falsch beantwortest oder die Antwort nicht weißt, habe ich die Chance, noch die Antwort zu geben, dann bekomme ich den Punkt. Mhm. Und bei der letzten Frage müssen wir es dann so machen, dass wir quasi, müssen wir einfach buzzern oder sowas einfach auf den Tisch hauen oder vielleicht weiß auch keiner von uns die Antwort. Willst du die erste Frage haben? Oder soll ich die erste Frage beantworten?
Nee, gib mir mal die erste Frage.
Dann okay.
Kann ich warm werden?
Kannst du warm werden?
Ich habe ja ein bisschen Angst.
Angst?
Ja.
Ja, das Problem ist vor allem auch, das ist vor allem auch wichtig, ne? Ist ja klar, wir haben jetzt den 27.8., die Sendung erscheint am 28.8. Und das ist immer, wir ziehen ja immer monatlich Bilanz. Das heißt also, diese eine Sendung jetzt. auf den Tisch hauen hier. Diese eine Sendung jetzt. Bestimmt über Sieg und Niederlage.
Ach so.
Weil danach müssen wir, fangen wir dann quasi jetzt wieder auf Null zurück.
Was steht denn eigentlich auf dem?
Auf dem Thema.
Nee, auf was? Dem, also, was, um was spielen wir denn?
Na, erstmal um nix, würde ich sagen.
Erstmal um nix.
Erstmal jetzt, das ist erstmal Proberunde jetzt.
Wir machen mal für diesen also
das,
Monat.
Das Thema sagt sie, oh, Indie, Gamescom 2016 und Kickstarter. Sie sagt eher einfach, Frage Nummer 1.
Oh Gott.
In welchem Jahr fand die erste Gamescom in Köln statt? Und wie hieß die Messe eigentlich davor? Das ist eine Frage, die hatten wir jetzt bestimmt schon ungefähr 2 oder 3 Mal.
Das ist die Frage, die ich beim letzten Mal mitgebracht habe.
Wenn du sie jetzt nicht weißt.
Warte, ich guck kurz nach.
Nachschauen ist nicht drin.
Ich weiß das nicht geht aus. Nicht.
Also, in welchem Jahr fand die erste Gamescom in Köln statt?
Die erste Gamescom hieß die Messe in Köln. Davor? Na, sie war ja vorher in Leipzig und sie hieß vorher die Games Convention. Die Games Con. Wenn ich mich nicht irre. Und dann das in Leipzig. Ah, ich bin gerade überlegen. 2007 oder 2008. Das habe ich denen natürlich auch noch geholfen. Ich tippe mal 2008, weil sie bis 2007 in Leipzig stattfand.
Jetzt ist natürlich das Problem, ich muss ja dann nach unten scrollen, auf die Antworten schauen. Ich gebe jetzt aber noch meine Antwort dazu. Weil nämlich ansonsten weiß ich ja die Antwort schon, brauche ich auch keinen, ne? Brauche ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Ich gebe jetzt noch meine Antwort und wer richtig ist, wer richtig liegt, kriegt den Punkt.
Ja.
Anders geht's ja nicht. Ich sag nämlich, also ich stimme dir zu, ja, es ist natürlich die Games Convention, aber ich sag 2009.
2009?
Und deshalb scrolle ich jetzt runter. Ich schaue mir die anderen Fragen jetzt bewusst nicht an. Ich schaue bewusst weg. Und ich schaue jetzt runter. Antwort. Ich muss mal vorsichtig runterscrollen. Warte, das sind noch Erklärungen. Nee, sie hat Erklärungen. Also man hat genug Platz zwischen den Antworten. Antwort. 2009 als Gamescom. Davor Games Convention.
Bis 2008.
Dann. Ja, wann fand sie das erste Mal in Köln statt?
Ja, 2009. Dann aber 2009. Mhm.
Sie sagt dazu noch, früher hieß die Messe Games Convention und fand von 2002 bis 2008 in den Leipziger Messehallen statt. 2009 zog die Messe aufgrund der steigenden Besucherzahlen nach Köln um. Übrigens, der BIU.
Der was?
BIU. Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware war von seiner Gründung bis 2008 Träger der Games Convention und ist seit 2009 der Mitveranstalter und ideeller Träger der Gamescom. Das bedeutet, ein Punkt für mich, oder?
Leider ja. Naja, immerhin nicht ganz falsch.
Also ich mach mal. Was ist denn hier mit dem Stift? Das ist ja Frechheit, ist der Kriterien. Also. 0-1. Antworten lalala, schreibt sie. Ach gut. Okay, Frage Nummer 2.
Ach so, okay. Eher einfach, Frage Nummer 2. Welches Spiel hat auf der Gamescom 2016 den Indie Award gewonnen und damit eine große Diskussion ausgelöst?
Das kann ich ganz kurz machen, weil das weiß ich überhaupt nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe die Indie Awards für die Gamescom überhaupt nicht verfolgt. Ich habe die ganzen Spiele gesehen dort, bin da überall mal drauf vorbeigelaufen, habe auch ein paar gespielt. Ich weiß es aber einfach nicht. Deshalb, meine Antwort ist keine Antwort. Du kannst jetzt noch einen Tipp abgeben, wenn du möchtest.
Nee, ich habe keine Ahnung, weil weißt du, warum ich das nicht weiß? Mhm. Weil du es nicht weißt. Dadurch, dass ansonsten ich von der Gamescom nämlich
davon berichtet,
nur den Vlog von meiner Freundin geguckt habe und euren Podcast gehört habe.
Ja, nee, dann sage ich jetzt einfach mal das einzige Indie-Spiel, was mir jetzt noch namentlich im Kopf ist, und das ist Mechazoo. Und das hat es ganz bestimmt nicht gewonnen.
Ich muss jetzt hier ganz nach unten
scrollen. Du musst nach unten scrollen, nicht ganz nach unten, sondern nach unten scrollen an den Fragen vorbei erst. Das kannst du hier, ist das relativ offensichtlich. Und dann kommen jetzt da unten dann die Antworten. Ne?
Ja, und dann muss ich ganz vorsichtig noch...
Und dann vorsichtig runterscrollen, dann siehst du die Antwort Nummer 2.
Oh, das kriege ich hin. Wenn da irgendwann mal was kommt.
Da ist ja jetzt, kann ja jetzt nicht viel passieren.
Ah.
Außer, dass das Stand so bleibt.
Antwort. Little Nightmares.
Aha.
Von Bandai Namco.
Indie-Spiel von Bandai Namco.
Ja.
Das ist jetzt nämlich auch die Diskussion bestimmt.
Wahrscheinlich. Das Spiel vom Publisher Bandai Namco gewann den Gamescom Award als bestes Indie-Spiel. Ein wenig skandalös klingt das schon und auch einige der anderen anwesenden Indie-Entwickler fanden diese Wahl ungerecht. Denn hinter Little Nightmares steht ein Publishing-Vertrag und Unternehmen, das genug Geld für einen riesigen Stand hatte. Nun fragt man sich zu Recht, ist das noch Indie? Ja, vielen Dank für die Beschreibung.
Ja, das ist leider,
wieder nach oben.
Genau, schieß einfach links nach oben. Das ist natürlich dann kein Indie. Also stilistisch Indie vielleicht, aber strukturell natürlich überhaupt nicht Indie.
Na.
Aber Journey ist auch kein Indie-Titel dann. Ist auch von Sony.
Nee, aber ich glaube, das ist ein eigener Podcast.
Wert. Gut, genau. Was ist Indie wird dann?
Ja.
Podcast-Thema. Frage Nummer 3. Bom, 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 bom. Krankenwagen.
Ja, die haben Angst, dass ich mir was antue.
Nummer 3.
Weil ich verliere.
Wo wir schon einmal beim Thema Awards sind.
Oh Gott.
Es gibt viele verrückte Spiele, doch auf der Amaze Berlin 2016, dem 5th International Independent Video Game Festival, gewann ein besonders spaßiges Stück den Audience Award, der die einen zum Lachen, die anderen zum Kopfschütteln brachte. Wie hieß das Spiel, das im Jahr 2016 die Herzen der Festival-Teilnehmer eroberte? Tipp: Nicht nur das Spiel, sondern auch das Eingabegerät ist ausgefallen. Also, Amaze Berlin 2016 Audience Awards hat manche zum Lachen, manche zum Kopfschütteln gebracht. Wie heißt das Spiel? Und das Eingabegerät ist ein sehr ausgefallenes.
Ein ausgefallenes Eingabegerät. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir jetzt irgendwie ein Eingabegerät, bevor ich jetzt hier überhaupt gar keine Antwort mehr gebe, ausdenken. Und zwar eine Bongo-Trommel.
Donkey Kong.
Stimmt, ist nicht ausgefallen.
Ja, na, trotzdem, es gibt es heutzutage überhaupt nicht mehr. Also ausgefallen wäre es trotzdem.
Ich sag, es ist ein Musikinstrument. Nee. Es muss schon ausgefallen sein. Also mit Rocksmith und so weiter ist das nicht mehr ausgefallen. Musikinstrumente. Ich sage, im Zuge der ganzen Diskussion und Entwicklung um digitale Stifte, sage ich, es war ein Stift, aber ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Jetzt bin ich gespannt.
Also, meine Antwort ist komplett ausgedacht. Und zwar sage ich, das Spiel heißt Breast Quest. Und das Eingabespiel sind zwei modellierte Brüste. Antwort Nummer 3. Das muss richtig sein. Okay. Leider falsch. Aber nah dran.
Was?
Genital Jousting bei Team Schwafelen aus Norwegen und Südafrika. Genital Jousting ist ein Geschicklichkeitsspiel für 4 bis 8 Spieler. Jeder Spieler spielt einen Penis, den er mit einem Dildo-Joystick steuert. Das habe ich mir doch gedacht, dass es um sowas geht. Als Penis ist es das Spielziel, seine Rivalen so schnell wie möglich von hinten zu begatten, um am Ende die meisten Punkte zu erhalten. Dabei zählt jedes Loch, ja auch sein eigenes, als ein Punkt und der Penis wächst ein kleines Stück. Genital Jousting hat den Audience Award gewonnen.
Was?
Was? Das, da war ich doch mit Breast Quest überhaupt nicht so weit entfernt.
Ja. Ein wunderbares Spiel, um Videospiele weiter in den Feuilleton zu bringen und als ernstzunehmendes naja, Medium.
Ich weiß nicht, ich kann mir das schlecht vorstellen, wie das dann da ausgesehen hat. Es gibt auch dieses Penis-Pong, habe ich jetzt auch gesehen, wo man so glibberige Penisse zum Pong-Spielen verwendet.
Nee, du, das ist absolut
nicht, deine Art
nicht, mein, das ist nicht mein Humor.
Nee. Nee, South Park auch nicht so dein Ding wahrscheinlich dann, ne?
Doch, South Park
schon?
Ja.
Okay.
South Park ist aber auch gesellschaftskritisch und intelligenter.
Ja, klar.
Es gibt Fäkalwitze und doch, so weiter. Ja, aber
recht. Das also ist schon,
ja. So gucke ich South Park, aber...
Frage Nummer 4.
Etwas schwerer sind wir immer noch. Welcher Entwickler bezeichnet sich selber als Oldest Living Indie Dev Fossil? Also Indie Developer. Development.
Welcher Entwickler bezeichnet sich selbst als Oldest? Der Älteste, der... wer könnte das denn sein? Das weiß ich nicht. So viele Indie-Entwickler. Ältere? Kenne ich alle nicht beim Namen.
Naja, aber also ist nicht das Ding so, dass bei Atari und so weiter die Leute eigentlich alle Indie gewesen sind?
Weil sie halt eigentlich gefragt.
Also klar, sie waren bei Atari irgendwie einem der größten Spieleentwickler, aber die haben ja quasi alle auf eigene Faust und als Einzelpersonen gearbeitet.
Ich sag mal, wobei vielleicht ist das ja auch gar nicht, man bezeichnet sich nur so.
Ja, das ist jetzt der Älteste, ist aber...
Ich sag mal, wer sich selber so bezeichnen könnte, also ich meine, ich kenne natürlich so, das sind so diese Größen wie jetzt irgendwie Phil Fish oder sowas, ja, aber nee, ich sag jetzt Peter Molyneux. Peter Molyneux, der bezeichnet sich da als ältester Indie-Entwickler.
Ich dachte erst an so Leute wie Sid Meier oder so und dann dachte ich mir, ist das Indie?
Das ist überhaupt nicht Indie. Und Peter Molyneux ist auch überhaupt nicht Indie, aber vielleicht bezeichnet er sich so, das weiß man ja nicht.
Kojima,
ja. Weiß ich nicht. Nee, Kojima bezeichnet sich doch nicht als Indie.
Nee,
ich glaube, der interessiert sich dafür auch gar nicht.
Ich glaube auch nicht. Vielleicht ist Tom Clancy so verrückt. Jobs tot. Der hat mal bei Atari gearbeitet, lustigerweise. Und auch keine Spiele entwickelt.
Und die Zeit ist abgelaufen.
Nee, keine Ahnung.
Dann scroll mal zu den Antworten und nenne mir die Antwort. Nicht zu weit runter scrollen, sonst bist du bei den schwereren Antworten. Wir machen hier keine Punkte. Also bisher bin ich noch 1-0 in Führung. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus.
Okay.
Peter Molyneux.
Nee.
Ja.
War es vorhin irgendwie schon bei Smart-Sachen? Derek Smart.
Derek Smart, okay, was hat er so gemacht?
Aus seinem Twitter-Account beschreibt sich Derek Smart als Derek Smart, oldest living indie-dev fossil, was indie was indie before it was a thing. Science and sci-fi aficionado? Was auch immer das ist.
Aficionado?
Ja.
Glaube ich. Weiß nicht, wie man das ausspricht.
Ja, ich auch nicht. Gamer, Writer, Entrepreneur, The Battle Cruiser Guy. Ich glaube, ich habe von dem doch schon mal gehört. Wer ist Derek Smart, fragt ihr euch. Er ist Präsident und Lead Developer der in Florida sitzenden Indie-Spielfirma 3008 oder Ad Inc. von der beispielsweise die Spiele Battlecruiser, Millennium, Universal Combat und Line of Defense stammen.
Ist das jetzt ein Problem, dass ich die alle nicht kenne?
Nö, ich kenne die auch nicht.
Gut.
Also.
Dann machen wir Frage Nummer 5 oder was?
Der ist so Indie, den kennen wir nicht.
Der ist so Indie, den kennen wir nicht. Weißt du, das ist die Krone des Indies, wenn dich niemand kennt. Okay, jetzt kommt natürlich die schwere Frage. Wie du weißt, haben wir leider keine 6 Fragen, sondern diesmal nur 5. Danke, Jenny. Nächste Woche dann wieder.
Das heißt, wenn ich jetzt recht habe, steht es unentschieden.
Dann steht es unentschieden, ja. Und ja. Ansonsten, ja, jetzt müssen wir mit Buzzer machen. Also, ich lese jetzt die Frage vor. Und dann müssen wir auf den Tisch hauen, wenn es weiß.
Dann okay? Hau ich in mein MacBook.
Genau, nicht deinen Laptop hier kaputt hauen. Und zwar Frage Nummer 5. Welches Spiel war das erste, das erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert wurde? Wir starren uns ja an. Welches Spiel war das?
Wie ein Western.
Ja. Wie hießen wir noch diese Melodie? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Nee.
So ähnlich. Jetzt spielen wir das Lied vom Tod.
Also, das erste erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Ich meine fast, ich wusste das mal. Und zwar, ich sag jetzt einfach mal, oh, das erste. Ich hab damals noch darüber gelesen, ich weiß es aber wirklich nicht mehr. Ich hab's echt vergessen. Schade eigentlich. Sehr schade. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich sag jetzt mal, das war. Ja, das erste. Nee, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal. Meine Antwort ist jetzt irgendwas von Tim Schäfer.
Also ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gelesen oder mitgekriegt, dass es ein Spiel war, was die inoffizielle Fortsetzung von einem anderen Spiel war, irgendein Rollenspiel. Das könnte ich mir nämlich am ehesten vorstellen. Also, dass du nicht mit einem Kickstarter-Spiel anfängst, also oder als erstes erfolgreich bist, was die Leute nicht kennen, sondern dass es irgendeine, so wie jetzt hier bei PT, der Nachfolger, Allison Road, also nicht Nachfolger, aber irgendwie der Ersatz, oder irgendein Spiel, was eigentlich rauskommen sollte, wo die Leute total drauf heiß waren.
Okay. So, das können wir ruhig so einloggen. Ich sag irgendwas von Tim Schäfer, du sagst irgendein inoffizieller Nachfolger. Es hat aber nicht den Titel gehabt, oder was?
Ja, doch, das kann sein, aber also entweder inoffizieller Fanspiel oder halt quasi offizielles Fanspiel.
Ja, eins musst du dich entscheiden. Ansonsten ist es zu weit.
ein Spiel, was die Leute gut finden.
Aus Pixel. Ja, genau. Entweder inoffizielles.
Ich sag, es ist inoffiziell, weil ich glaube, zu der Zeit war Kickstarter noch nicht so weit, dass die großen Firmen gesagt haben, oder dass Firmen gesagt haben, wir machen das per Kickstarter.
Okay, pass auf.
Schwitzige Hände hier.
Antwort. High Strangeness. Das Spiel war 2009 das erste Gaming-Projekt, das sich eine erfolgreiche Finanzierung über Kickstarter sichern konnte. Der Game-Designer Steve Jenkins sammelte insgesamt 1.559 US-Dollar von 36 Unterstützern ein, was aus aktueller Sicht keine große Summe sein mag. Beispielsweise hat das Spiel Torment Tides of Numenera im Jahr 2013 eine Summe von 3,7 Millionen Euro erreicht. Also, wir lagen beide falsch. Es war weder Tim Schäfer involviert, noch ist es eine Fortsetzung. Was bedeutet, dass es bei dem Stand, grandiosen Stand von 0 zu 1 bleibt, was auch irgendwie für unser umfangreiches Gaming-Wissen spricht. Und dann würde ich sagen, ab nächster Woche fängt es dann eh wieder bei 0 an. Und dann können wir uns vielleicht auch eine Belohnung überlegen oder irgendwie sowas. Oder? Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Veranstaltungshinweise habe ich keine mitgebracht. Ich nehme an, du auch nicht.
Nö.
Gut, dann habe ich noch einen. Dann gibt es zum Abschied natürlich immer. Ihr wisst, jede Episode des Pixel-Diskurs-Podcasts endet mit einem Song der Woche. Ihr könnt mir eine Audiodatei schicken oder auch einen Link, auf den ich irgendwie zugreifen kann, an simon@pixeldiskurs.de, wenn ihr das tut. Oder auch wenn ihr uns ein Thema vorschlagt, ein Thema der Woche vorschlagt oder beides macht, bekommt ihr ein Spiel. Ein Spiel, dessen Titel ich jetzt nicht sage. Auf Steam. Ein Steam-Spiel.
Auch nicht, das ist Genitalia Wars.
Genau, ich habe eine Runde Genitalia Wars besorgt. Nein, 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 nein. Es ist was anderes.
Es ist was Gutes.
Es ist was, ja, ich habe selber nicht gespielt, aber es ist ganz gut, glaube ich. Habe ich gehört. Gute Sachen davon gehört. Und das ist von Deck 13. Und genau, bekommen wir ein Spiel. Und zwar dieses Mal Song der Woche ist Phasenkind. Mal wieder. Wir hatten Phasenkind schon mal in der Sendung. Damals mit dem Stück Grau. Heute wieder mal ein Stück, das nur ein Wort als Titel hat, nämlich das Stück Okay. Ihr könnt Phasenkind finden bei iTunes und bei Facebook. Eine eigene Internetadresse hat er jetzt nicht. Das war nämlich, viele Grüße an Marc Nold. Er war Mitglied des Game Studies Kolloquiums. Ist jetzt im Moment nicht mehr dabei. Und ist Rapper unter dem Namen Phasenkind. Ihr hört also jetzt das Stück Okay. Abschließend, vielen Dank. Ist doch ganz gut gelaufen jetzt, oder? Für das erste Mal jetzt als Co-Host irgendwie jetzt so dabei.
Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich hoffe, das war für unsere ZuhörerInnen auch entsprechend sinnvoll und erhellend. Und ansonsten würde ich, wenn du nichts dagegen hast, eigentlich noch die Diskussion ums Gamification einfach in Twitter nochmal verlagern.
Ja, das kommt jetzt ja nämlich sowieso. Weil ich sage ja nämlich immer abschließend, habe ich ja immer so diese Standardformel, die ich dann genau. Von mir gebe. Und zwar sage ich dann nämlich, vielen Dank fürs Zuhören. Dann sage ich, das ist mein zweiter Punkt, jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Nicht auf Soundcloud, auch nicht auf Spotify. Ansonsten aber fast allen Podcast-Services. Der dritte Punkt ist, wenn ihr mögt, dann dürft ihr unsere Facebook-Seite liken, ja, Pixeldiskurs. Und ihr dürft uns auf Twitter folgen, @pixeldiskurs. Mein Name ist @StefanSimond und Tobis @TobiasKlöß. Hab ich extra vorher nochmal nachgeschaut, ob das auch stimmt. Also Klöß mit OE. Ein Wort, Tobias Klöß. Da könnt ihr uns natürlich immer Kommentare und Feedback dalassen an simond@pixeldiskurs.de. Und ihr könnt auch immer gerne eure Meinung kundtun. Entweder, wenn ihr findet, dass der Podcast jetzt total doof war, oder wenn ihr findet, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, oder wenn ihr anderer Meinung seid. Und ihr könnt vor allem, das finde ich eigentlich auch spannend, dann sagen, ja, ich hätte, was mir daran gefehlt hat, ist so und so, und vielleicht könnt ihr das als Thema der Woche nochmal machen, weil das machen wir sehr gerne. Und deshalb würde ich sagen, ich bedanke mich, Tobi. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Wir machen das nächste Woche dann wieder. Nächsten Sonntag gibt es wieder dann die Episode 12 folgerichtig. Ja, das ist schon spannend. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schönen Sonntag. Bis nächstes Mal. Ciao. Oh,
das ist alles okay. Aber mehr als das eigentlich nicht okay. Und es stärkt sich mein Herz in dem Licht, dass du pausenlos ausstrahlst, dass du pausenlos ausstrahlst. Wenn mich dich sehe, wenn mich dich sehe, wenn mich dich sehe, reflektiert dein Stück zurück. Und alles könnte so cool sein. Keine Ahnung, wie alle drauf kommen, dass alles nicht gut scheint. Nur weil einmal im Leben nicht so klappt, wie man will, überlasse ich mein Leben nicht mehr dem Zufall, sondern dem Willen, es zu tun. Damit fühle ich mich gut. Doch leider ist es alles nicht so leicht in der Praxis. Gib mir noch Zeit und dann pack ich's. Das ist für uns beide gar kein Problem, denn die Zeit brauchst du auch. Ich verarbeite es eben. Rede mit dir über alles und jeden. Zwischen uns alles okay. Aber warum dann immer diese Themen? Verdammt, ich versteh das nicht ganz. Du erzählst uns immer, alles geht seinen Gang. Warum geht es dann noch nicht so ganz? Okay. Aber mehr als das eigentlich nicht okay. Nebelbänke keinen mehr in sich. Und ich schärfe den Blick. Und es stärkt sich mein Herz in dem Licht, dass du pausenlos ausstrahlst. Dass du pausenlos ausstrahlst. Wenn ich dich seh, wenn ich dich seh. Verbinde mir beide Augen nur mit meiner Naivität. Bis ich dich wieder sehe, bleibe ich blind, kann mir keiner mehr anschauen. Hab nur das Bild dieser einen im Kopf und ich sollte jetzt lieber gehen. Und ich werde den Gedanken nicht los, dass wir es noch schaffen. Keiner kann uns jetzt stoppen, keiner kriegt uns zu fassen. Was, wenn keiner von uns sagt, was er denkt? Ha? Hab ich dann all diese Tage verschenkt? Die Wochen, wo ich nicht denken konnte, sind vergeudet, so können wir nur noch die Arme senken. Und hoffen, dass was passiert, dein Gefühl uns bewegt zu der Stimme, die da singt. Lassen den Schnee von gestern den Boden berühren und zeigen uns neu, wer wir sind. Wir lassen den Schnee von gestern den Boden berühren und zeigen uns, wer wir sind. Wir lassen den Schnee von gestern den Boden berühren und zeigen uns, wer wir sind. Wir lassen den Schnee von gestern den Boden berühren und zeigen uns, wer wir sind. Wir lassen den Schnee von gestern den Boden berühren und zeigen uns, es ist alles okay. Stärkt sich mein Herz in dem Licht, dass du pausenlos ausstrahlst, dass du pausenlos ausstrahlst. Wenn mich dich seh, wenn mich dich seh, wenn mich dich seh, reflektiert dein Stück zurück, 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 wenn ich dich seh. Wenn ich dich seh, wenn ich dich seh, reflektiert dein Stück zurück, 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 zurück.